Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Abend und hallo zu unserer ersten Live-Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer Premiere, zu einem Testlauf, wenn man so will. Wir haben sowas noch nie hier gemacht, zumindest was Starting Grid angeht, aber ich freue mich sehr, dass das gewohnte Team am Start ist, um heute 2 Stunden über die Formel 1 zu sprechen, mit euch zu diskutieren. Wie ihr teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in wenigen Sekunden. Ich begrüße ganz herzlich erstmal meine beiden Co-Moderatoren, zuallererst Ole Waschkau. Hi Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hi Christian.
Hallo Kevin, guten Abend.
Ich hab's gesagt, ihr könnt mitmachen, ja, ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet mit uns über die Formel 1 diskutieren und heute Abend ist eure Chance gekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, und zwar könnt ihr das per Telefon machen, 0228 8236 9469 ist die Nummer. Ihr könnt per Skype anrufen, da müsst ihr Kevin.Scheuren suchen, also meine Wenigkeit. Das seht ihr auch an dem Bild. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Auf jeden Fall erkennt ihr mich, wenn ihr mir auch bei Twitter folgt, @ks_0811. Aber Telefon ist auf jeden Fall eine sichere Variante. Wenn ihr eine Flatrate habt, kostet euch das keinen Cent. 0228 8236 9469. Und wir werden natürlich heute über alles Wichtige sprechen, was am Wochenende in den USA passiert ist. Wir blicken ein bisschen voraus auf Mexiko. Bunte Themen. Also heute wird alles auf den Tisch kommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt, möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, teilzunehmen an dieser Diskussion, eure Meinung mal zu sagen, auch wenn euch was nicht gefällt, was wir so in den letzten Wochen hier so verzapft haben. Das ist eure Chance, dabei zu sein. Bei Twitter und Facebook würden wir uns freuen, wenn ihr den Hashtag StartingGridMSRLive benutzt. Das werden wir verfolgen und auch da eure Fragen einfließen lassen. So, genug der Vorrede und wir haben direkt den ersten Gast in der Leitung. Er ist der ehemalige Formel-1-Fahrer und Experte von motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Klien ist da. Hi Christian.
Servus Kevin, guten Abend.
Ja, was war das für ein Rennen in den USA? Lewis Hamilton gewinnt, geht den nächsten großen Schritt zur Weltmeisterschaft, aber ich glaube, das große Thema, Christian Klien, ja, das war höchstwahrscheinlich diese Szene nach dem Rennen eigentlich, als Kimi Räikkönen wie in einer schlechten Soap, wunderbar eingefangen von den Formel-1-Kameras, Max Verstappen gesagt hat, nee, ich bin Dritter, ich darf aufs Podium und du nicht, und das alles, was danach passiert ist, also das Drama nahm gegen Ende des Rennens so richtig seinen Lauf.
Na, das war wirklich ein turbulentes Rennen in Austin. Hat im Start schon angefangen, wie der Vettel gleich mal auf Position 1 gegangen ist, das sehr stark gemacht hat und natürlich die Turbulenzen dann zum Rennende hin mit Max Verstappen, der ja wirklich ausgezeichnetes Rennen gefahren ist. Und auch für die amerikanischen Fans, Max Verstappen, der junge Underdog, so irgendwie, der von ganz hinten, von 16 aufs Podium fährt, das wäre eine Riesenshow gewesen. Und ja, dann bestraft man ihn mit so einer Last-Minute-Decision und nimmt ihn vom Podium wieder weg, und das ist sicher extrem schlecht für die Show gewesen auch, weil einfach die Zuschauer speziell auf der Tribüne das wahrscheinlich gar nicht verstanden haben und so eigentlich sehr, sehr schlecht für die Formel 1 schlussendlich rauskam, gerade dem wichtigen Markt für Amerika, den man jetzt erobern will.
Ja, das wird aber noch später eines der großen Themen sein. Ich glaube, wir sollten mal vorne anfangen, Christian Nimmervoll, oder? Diese Show, die die Formel 1 da in Amerika produziert hat. Ja, also wirklich ein sehr amerikanisches Lebensgefühl produziert, uns über den Äther geschickt und Michael Buffer, der die Fahrer angekündigt hat. Also zumindest was das Vorgeplänkel angeht, das war amerikanisch, das fand ich persönlich eigentlich ganz geil.
Ja, ich fand's gut für den Grand Prix der USA. Ich finde, da passt das, und ich glaube, es ist auch wichtig für die Formel 1 in Amerika, sich ein bisschen was anderes einfallen zu lassen, weil da das Publikum einfach andere Bedürfnisse hat als zum Beispiel in Silverstone oder auch in Hockenheim. Ich glaube, bei den Europarennen würde das nicht funktionieren, aber für Nordamerika, why not? Also ich fand's gar nicht so schlecht. Es war natürlich dick aufgetragen für meinen persönlichen Geschmack, aber wie gesagt, der amerikanische Zuschauer ist ein anderer Zuschauer als der europäische Zuschauer, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man das bei den Nordamerika-Rennen in Zukunft so macht.
Ja, Ole, wir sind ja große Wrestling-Fans, haben auch schon den einen oder anderen Boxkampf verfolgt mit Michael Buffer als Ringsprecher. Und ja, wenn man von Michael Buffer eins weiß, ist, dass er, wenn die Texte, die er bekommt, gut geschrieben sind, dass das auch passt. Und ich glaube, wer hat die nochmal geschrieben? Der Buxton, glaube ich, von Sky UK, glaube ich, hat die ihm geschrieben. Und das fand ich teilweise dann doch recht amüsant und musste ordentlich schmunzeln.
Ja, vor allem, ich fand sehr schön, dass Danny Kehrt den Spitznamen Torpedo bekommen hat. Also ja. Die waren sehr passend. Michael Buffer wirkte etwas deplatziert teilweise. Also er wirkte nicht wirklich, als würde er überhaupt irgendjemanden davon kennen. Aber gut, er hat seine Sache dann relativ souverän gemacht. Insgesamt fand ich das auch gut. Fand auch die Introductions sehr schön mit den Spitznamen und mit den kleinen Geschichten dazu. Also da hat man sich schon viel Mühe gegeben. Noch besser hätte ich es gefunden, wenn ich auch mehr davon gesehen hätte und nicht den Pirelli-Mann oder andere Leute. Aber gut, man kann ja alles haben.
Ja, Sky-Abonnenten haben da so ein bisschen schlecht dagestanden, kann man ganz ehrlich sagen. Da würde ich gleich gerne noch ein paar Worte zu verlieren. Christian Klien, vielleicht mal aus Fahrersicht oder Ex-Fahrersicht. Einige Fahrer fanden das ganz toll, vor allem Lewis Hamilton ist da, glaube ich, voll aufgegangen. Andere Fahrer waren eher so, das dauert jetzt alles sehr lang und eigentlich möchte ich lieber ins Auto. Wenn du jetzt in der Haut von denen gesteckt hättest, wie hätte dir das gefallen?
Also grundsätzlich als Zuschauer hat es mir sehr gut gefallen. Ich glaube, dass es doch spektakulär war und gerade für die amerikanischen Fans muss es so sein, weil die wollen einfach mehr, die sind Show gewöhnt. Ich fand es daher grundsätzlich gut. Als Fahrer, man hat ja, wenn man jahrelang in der Formel 1 ist, hat man ja seine Abläufe, die man so 100% gewohnt ist und genauso jedes Wochenende macht. Und da war der Ablauf natürlich jetzt etwas anders. Ja, ist einem Fahrer eigentlich Zeit von der Vorbereitung, wie es dann ins Rennauto geht, eigentlich weggenommen worden. Und da muss man sich halt aber auch anpassen. Schlussendlich unterhalten wir die Fans und es ist auch eine Show und da muss man sich halt als Fahrer anpassen und der eine steht halt lieber in der Öffentlichkeit wie ein Lewis Hamilton oder ein Daniel Ricciardo, die haben damit überhaupt kein Problem und da gibt es halt einfach auch die ruhigeren Fahrer, die sich mehr aufs Rennfahren konzentrieren wollen und so kann man es aber nie jedem recht machen. Schlussendlich, ich glaube für die Fans war es gut und das ist das Wichtigste.
Gut. Dann kann man nur eins sagen, wenn man Sky abonniert hat, und ich glaube, damit will ich das jetzt ganz gerne einmal rüberbringen, ich war sehr enttäuscht von Sky, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man ständig dazwischen gelabert hat. Ja, ich meine, es ist ja schön und gut, dass man das kommentiert oder dass man es irgendwie kommentiert, aber ich fand, und ich weiß halt nicht, ob das die Schuld von Sascha Roos und Marc Surer in dem Fall war, auf jeden Fall hat das RTL 1000-mal besser gemacht. Gut, die sind das natürlich gewohnt von ihren Boxübertragungen und kennen natürlich diese Geschichten auch ein bisschen besser, aber Sky macht ja auch Boxen, deswegen kann das eigentlich auch kein Grund sein. Und noch viel schlimmer, was Ole angesprochen hat, waren diese belanglosen Interviews mit diesem Pirelli-Mann, dieser Italiener war das auf jeden Fall, und mit Juan Pablo Montoya. Ist ja schön und gut, dass wir Juan Pablo Montoya im deutschen Fernsehen sehen und hören, aber doch nicht während dieser Geschichte. Das war, glaube ich, die Geschichte am Sonntag überhaupt, dass Michael Buffer die Fahrer ankündigt. Und was macht Sky? Sie labern drüber und dass sie nicht Werbung gemacht haben, das war, glaube ich, noch alles. Und das hat mich tierisch aufgeregt. Also, wenn ich sonst immer Sky lobe für das, was sie tun, da muss ich sie wirklich kritisieren, weil RTL hat es 1000-mal besser gemacht. Und Ole, ich habe tatsächlich zu RTL rübergeschaltet, was ich sonst nie mache.
Ja, das soll schon was heißen, aber das kann ich durchaus verstehen, weil ich habe tatsächlich nur deswegen früher eingeschaltet, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja mal eigentlich eine coole Sache, ist auch ja an sich gut gemacht gewesen, auch mit dem roten Teppich, das hatte so ein bisschen was vom Indy 500 und man hat auch so ein Gefühl bekommen für das Event, für das Rennen, das war alles sehr cool. Ja, aber dann hat man einfach die Hälfte nicht gesehen und man ist dann bei den Fahrern gesprungen, da war dann irgendwie der zu sehen und dann plötzlich kam schon irgendwie Sebastian Vettel und man hat nur irgendwie das hatte ja noch nicht mal irgendwie System. Also es war ja noch nicht mal so, dass man bei den interessanten Leuten dann wieder hingeschaltet hat, sondern einfach dann, wenn die Interviews vorbei waren und da weiß ich einfach nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also, oder denkt man sich, die Leute interessiert das nicht, die da zugucken. Also das fand ich dann doch schon irgendwie, ja, war schon ziemlich schwach, muss man sagen. Und das sind halt solche Sachen. Also die Formel 1 will sich da gerne medialer aufstellen und größer und breiter aufstellen, aber dann muss man sowas auch dann irgendwie ausnutzen und das dann irgendwie auch zelebrieren und zeigen, so wie eben beim Indy 500 zum Beispiel. Und dann ist es auch cool. So denkt man sich ja, was soll das? Also, aber gut, wenn es das jetzt in Zukunft noch weiter geben sollte, dann bin ich guter Dinge, dass sie das vielleicht besser machen.
Ihr hört Starting Grid Live, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll vom motorsporttotal.com und aktuell bei uns in der Leitung Christian Klien, ehemaliger Formel-1-Fahrer und natürlich auch Experte vom motorsporttotal.com, formel1.de. Für euch nochmal der Hinweis, dass ihr mit uns diskutieren könnt über die Formel 1. 0228-8236-9469 ist die Telefonnummer. Kevin.Scheuren bei Skype oder per Twitter und Facebook den Hashtag StartingGridMSRLive benutzen und dann an der Diskussion teilnehmen. Wir sprechen gerade so ein bisschen über den US Grand Prix und Christian Klien. Was kann man sagen? Lewis Hamilton wird, und da muss jetzt natürlich wirklich sehr, sehr viel passieren, verdientermaßen Formel 1 Weltmeister in diesem Jahr, oder?
Ja, also ich glaube, der WM-Titel ist ihm sicher nicht mehr zu nehmen. Der Lewis ist wirklich jetzt in der zweiten Saisonhälfte hat er wirklich einen mega Lauf gehabt. Und für mich hat sich so das Blatt nochmal so richtig gewendet in Singapur, wo Ferrari, wo Vettel wirklich die Chance hatte, Punkte gut zu machen. Wenn alles normal abgelaufen wäre, ohne diesen Startcrash, wäre ich ziemlich sicher auch Ferrari vor oder Vettel vor Lewis ins Ziel gekommen und somit die WM übernommen haben. Und für mich war das so das Wendeblatt dieser WM. Danach kam natürlich das Problem mit der Zündkerze noch dazu in Japan. Und da gingen einfach wertvolle Punkte verloren. Und da hat einfach Mercedes in Kombination mit Hamilton einen deutlich besseren Job gemacht. Auch wenn der Mercedes jetzt nicht mehr das überlegene Auto ist in der zweiten Saisonhälfte, so ist es ja nicht. Wenn man jetzt nochmal die Ergebnisse von Teamkollegen Bottas anschaut, der oft nicht mal aufs Podium kommt, dann sieht man schon, welcher Unterschied der Lewis einfach macht.
Christian Nimmervoll, wir haben es ja schon in der Vorberichterstattung eigentlich gesagt, in unserer Sendung vor dem US Grand Prix, oder ich habe es in den Tipps zumindest gesagt, dass es das Lewis Hamilton Wochenende wird. Und das war es auch. Also das Einzige, an das ich mich jetzt so richtig an der Spitze erinnern kann, ist natürlich dieses Hammer Überholmanöver von Sebastian Vettel. Aber vorneweg diese starke Leistung von Lewis Hamilton, der hat das Rennen von Runde 1 an dominiert, kontrolliert und wirkte das ganze Wochenende so mit sich im Reinen, also einfach weltmeisterlich.
Ja, also er fährt momentan wirklich wie von einem anderen Stern und auch Toto Wolff hat das am Wochenende nochmal betont, dass Lewis Hamilton momentan wirklich in der Form seines Lebens fährt. Ich finde, Valtteri Bottas wird ja momentan oft hart kritisiert und rätselt, was passt beim Setup nicht zu seinem Fahrstil, woran kann es liegen. Ich persönlich glaube, in dieser Phase, in der sich die WM jetzt langsam ihrer Entscheidung nähert, wächst Lewis Hamilton einfach über sich hinaus und schöpft sein Potenzial wirklich voll ab, was ihm vielleicht am Saisonbeginn nicht so konstant gelungen ist zumindest. Und da sieht man jetzt einfach, dass der Unterschied zwischen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vielleicht doch um Zacken größer ist, als das sich in der ersten Saisonhälfte gezeigt hat. Also ich habe von Anfang an eigentlich fest dran geglaubt, dass das so ablaufen wird, dass Lewis Hamilton Bottas relativ sicher im Griff haben wird, war dann verwundert, dass es in der ersten Saisonhälfte nicht so war. Und meiner Meinung nach sieht man jetzt halt einfach doch dieses bisschen mehr Talent, das Lewis Hamilton abrufen kann. Und wenn das stimmt, was Toto Wolff sagt, dann ist es ja auch so, dass Lewis Hamilton tatsächlich dieses Jahr nochmal einen Leistungssprung gemacht hat, weil ich persönlich glaube auch, dass Lewis Hamilton diese Niederlage im Titelkampf gegen Nico Rosberg vergangenes Jahr sehr, sehr weh getan hat. Das war ein GAU in seinem Universum, ein Unfall, der nicht hätte passieren dürfen eigentlich. Und noch dazu hatte er nicht die Gelegenheit, das dieses Jahr gegen Nico Rosberg richtig zu stellen. Und umso mehr, glaube ich, hat er an sich gearbeitet über den Winter. Da gab es auch ein Gespräch mit Toto Wolff in Toto Wolffs Küche, wo man offen alles ausgesprochen hat, alle Unzufriedenheiten geklärt hat. Das hat Toto Wolff verraten am vergangenen Wochenende. Und Lewis Hamilton auch bestätigt, dass das stattgefunden hat. Und jetzt glaube ich tatsächlich, dass wir annähernd den besten Lewis Hamilton sehen, den es je gegeben hat.
Christian Klien, so viel Wut im Bauch, nachdem es letztes Jahr gegen Nico Rosberg nicht geklappt hat und das kleine Quäntchen Glück auch auf seiner Seite. Lewis Hamilton, der von den Schwächen von Ferrari natürlich auch profitiert hat, dass die Zündkerzen kaputt gegangen sind, vom Startcrash, das ist gerade schon angesprochen. Ist es der stärkste Lewis Hamilton in seiner Karriere? Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich stimme da voll und ganz dem Christian zu. Der ist dieses Jahr nochmal über sich hinausgewachsen. Der fährt momentan auf einem Level. Das ist wirklich unglaublich. Und ja, man fühlt es aber auch, wenn man ihn bei Interviews hört oder einfach nur in der Kamera sieht. Er fühlt sich wohl, er ist happy. Es stimmt momentan für alles bei ihm. Und schlussendlich ist ja auch das Rennfahren irgendwo eine Kopfsache. Das muss ja, da muss im Kopf frei sein, es muss alles passen, das Umfeld und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist alles perfekt momentan für ihn. Und ich glaube, der Luis ist auch einer, der so ein bisschen den Druck braucht. Da kommt nochmal extra 10% Leistung von ihm. Wenn man auch die letzten Jahre anschaut, zur Anfangssaison war jetzt nie so der Überflieger, aber spätestens ab Mitte Saison, wenn es dann drauf ankam, dann hat er nochmal richtig angegast, hat nochmal einige Prozent aus sich rauskitzeln können und ist dann schlussendlich auch immer an der richtigen Stelle.
Gut, Lewis Hamilton wird natürlich auch im Laufe der Sendung noch ein Thema sein, mit dem wir auch natürlich oder über dem wir auch mit euch sprechen wollen. Ist Lewis Hamilton der dominanteste Fahrer in der Formel 1? Ist er in der stärksten Form in seiner Karriere? Seht ihr Sebastian Vettel stärker als Lewis Hamilton und findet ihr es einfach nur ungerecht, dass Sebastian Vettel zum Beispiel nicht Weltmeister wird in diesem Jahr? Dann ruft uns an. 0228 8236 9469 ist die Telefonnummer, mit der ihr direkt in die Sendung kommen könnt, mit uns sprechen könnt. Hier ist Starting Grid Live, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Schorren ist mein Name. Christian Nimmervoll ist natürlich dabei, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Und Ole Waschkau, wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und das Stichwort jetzt zu dieser Pause ist Movember, denn auch wir bei meinsportradio.de feiern Movember. Der Movember trägt Schnurrbart und jedes Jahr lassen sich Männer im November ein Schnurrbart wachsen, um Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs zu sammeln. Und meinsportradio.de ist dabei und macht mit. Wir spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Also für euch heißt es, wir müssen Werbung machen, ihr müsst Podcast downloaden, damit ihr einen Cent ebenfalls an die Movember Foundation spenden könnt oder wir an die Movember Foundation spenden können. Also bleibt dran, gleich geht's weiter hier mit Starting Grid Live auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört jetzt meinsportradio.de und zwar Starting Grid Live, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier, Christian Nimmervoll, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de ist am Start. Ole Waschkau auch und Christian Klien, ehemaliger Formel 1 Fahrer und Experte von motorsporttotal.com, formel1.de. Und Christian Klien, mit dir möchte ich gerne weitermachen. Und zwar haben wir so mal leicht diese Szene zwischen Kimi Räikkönen und Max Verstappen angerissen und ja, im Grunde genommen war die Strafe doch gerechtfertigt, oder? 4 Reifen waren neben der Strecke und irgendwann muss man ja mal durchziehen. Oder hättest du es anders entschieden?
Grundsätzlich richtig, ja. Er hätte bestraft werden müssen. Aber es kommt ja hinzu, dass das ganze Wochenende die Stewards überhaupt nicht konsequent waren mit den weißen Linien überfahren. Es gab auch im Rennen etliche Situationen, wie zum Beispiel auch wie der Ricciardo in der ersten Kurve sich an Bottas vorbeigebremst hat. Normalerweise ist er da vorbei, dann fährt Bottas mit 1,5 Wagenlängen über die weiße Linie und bleibt schlussendlich vorne. Also das hätte ja auch dann ganz klar bestraft werden müssen. Und da waren sie einfach überhaupt nicht konsequent genug, die Stewards, während des Wochenendes und schlussendlich dann am Schluss noch dem Verstappen Penalty zu geben. Dafür fand ich dann ungerecht. Wenn, dann müssen sie dich von Anfang an durchziehen und dann ist es okay. Wenn sie das von Anfang an sagen, dann halten sich die Fahrer daran und dann darf es auch und kann es auch bestraft werden. Aber so war es einfach nur unfair und auch für die Show schlecht, weil der Verstappen ja als großer Held von 16 auf 3 schon auf dem Podium stand, dann am Schluss zurückgetreten wurde, fand ich einfach schlecht.
Ja, aber Christian Nimmervoll, das Echo, was das natürlich nach sich gezogen hat, diese Bestrafung durch Max Verstappen, das war ja erstmal Slapstick im Cooldown-Room. Da hat die Regie übrigens sehr gut gearbeitet von der Formel 1. Also wirklich diese Szene, als die Kamera ganz schnell übergeschwenkt haben zu Kimi Räikkönen. Das war wie so ein Cliffhanger in so einer billigen Soap. Da wird jetzt darauf gewartet, dass jetzt kommt irgendwie, was weiß ich, du hast mich betrogen mit wie auch immer. Und dann aber so im Nachklapp auf Twitter hat sich Jos Verstappen zu Wort gemeldet und ein Bild veröffentlicht. Die FIA, die Ferrari, was war das noch? Ferrari Insuring Assistance oder sowas oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall war er sehr sauer, dass sein Sohn bestraft worden ist. Und da ging es dann noch weiter, ne?
Ja, also erstmal kam dieser Tweet von Jos Verstappen, den du gerade angesprochen hast, dass das F in 4 für Ferrari steht. Das ist ja nicht ganz neu, das kennen wir schon aus früheren Jahren, wo es auch immer wieder mal diese Verdächtigungen gab von der Konkurrenz. Da hat er sozusagen einen alten Running Gag aufgegriffen. Auch schon nicht besonders gut, um sich beliebt zu machen bei FIA-Präsident Scott Todd, glaube ich. Und dann hat Max Verstappen im holländischen Fernsehen, und ich glaube, die Fahrer fühlen sich manchmal im heimischen Fernsehen wohler, als wenn die international sprechen, weil sie einfach wissen, das Echo, wenn es international ausgestrahlt wird, ist nochmal ein bisschen größer als im Länderfernsehen. Da verschwindet sozusagen das eine oder andere unterm Radar. Und da hat er dann tatsächlich Rennkommissar Gary Connelly, der für ihn, so hat man den Eindruck, ein bisschen der Hauptschuldige ist an dieser Strafengeberei gegen ihn, ein Mongo genannt. Und ob das jetzt so klug war, also erstens ist es fürchterlich respektlos. Und ob es klug war, in seiner Position den Emotionen so freien Lauf zu lassen, ist eben sehr, sehr fraglich, weil Sebastian Vettel hat ja letztes Jahr in Mexiko Fuck off Charlie diesen berühmten Funkspruch losgelassen und Jean Todt hat dann relativ deutlich klargemacht, dass die FIA da nicht wahnsinnig viel zu tolerieren bereit ist in diesem Bereich, wenn es um persönliche Beleidigungen von FIA-Funktionären geht. Von daher glaube ich, es wird interessant zu beobachten sein, wie die FIA jetzt damit umgeht, ob es irgendwie eine Strafe gibt, ob er vielleicht einen Zeitrahmen auf Bewährung fahren wird, wie man das handelt. Ich habe keine Ahnung, was man tun wird, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Max Verstappen hat sich damit keinen Gefallen getan. Dann gibt es aber natürlich die zweite Ebene davon. Ich glaube, die zweite Ebene ist, wir jammern ja immer, dass wir zu wenig Emotionen in der Formel 1 haben, dass wir keine Typen haben und so weiter. Ob man jetzt Typen braucht, die Beleidigungen von sich geben, sei mal dahingestellt. Aber ganz grundsätzlich, dass Emotionen in diesem Sport sehr wichtig ist, glaube ich, da sollten wir nicht allzu laut aufschreien, sondern froh sein, wenn es so ist. Und man muss natürlich auch bedenken, dass Max Verstappen in dieser Situation sich betrogen gefühlt hat und, wie ich meine, auch zu Recht aus den Gründen, die der Christian gerade eben schon erläutert hat. Von daher glaube ich, braucht es auch ein bisschen Verständnis, weil wir alle kennen das, wenn man im ersten Moment, wenn man vielleicht noch nicht drüber nachgedacht hat und noch nicht drüber geschlafen hat, dann rutscht einmal irgendwas raus, was man vielleicht tatsächlich gar nicht so meint. Das sollte natürlich einem Vollprofi vor 100 Millionen Zuschauern oder hunderten Millionen Zuschauern nicht passieren, weil das ein bisschen was anderes, als wenn es zu Hause passiert in den eigenen vier Wänden. Aber ein bisschen Verständnis dafür muss man schon auch haben. Also das sind die zwei Ebenen, die diese Geschichte für mich hat. Sehr spannend, wie gesagt, jetzt, wie das weitergeht und wie die FIA damit umgehen wird.
Ole, in der sagenumwobenen Facebook-Formel-1-Gruppe hast du in der Umfrage teilgenommen und gesagt, dass du die Strafe nicht gerechtfertigt findest für Max Verstappen. Warum?
Ja, ich finde das absolut albern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also natürlich, also wenn man es jetzt rein nüchtern argumentiert, ist er natürlich dann neben die Strecke gefahren mit allen vier Rädern. Das ist ja verboten. Das haben aber andere auch gemacht. Also ich habe hier, da gab es so eine tolle Collage auch mit den ganzen Leuten, die am Wochenende irgendwie da mit vier Rädern weit neben die Strecke gefahren sind. Unter anderem Valtteri Bottas und, glaube ich, auch Carlos Sainz und auch Sebastian Vettel und wie sie alle heißen. Und dann wird natürlich Max Verstappen bestraft. In der letzten Runde, ja, das ist lag wahrscheinlich daran, dass es ums Podium ging, aber das macht das Ganze nur noch irgendwie bekloppter irgendwie. Weil das grundsätzliche Problem ist, dass dadurch irgendwie die Momente, die so einen Sport irgendwie groß machen, die Geschichten, die so einen Sport groß machen, einfach kaputt gemacht werden durch so eine total wahnwitzige Entscheidung, die natürlich, wie gesagt, wenn man sie nüchtern betrachtet, richtig ist. Allerdings, wenn man jetzt mal so gerade in den USA an diesen Showfaktor, an diesen Eventfaktor und an einfach den Sport denkt, ja, dann ist es absolut albern in meinen Augen. Und da muss die FIA, glaube ich, ganz klare Richtlinien schaffen und auch die Rennleitung. Weil es fängt ja schon damit an, wenn ich nicht will, dass jemand neben die Strecke fährt, warum baue ich da Asphalt hin? Ja, es ist logisch, dass die Fahrer das machen. Also warum dann nicht einfach sagen, pass auf, dann fahrt er lang, ist mir doch egal. Oder einfach sagen, wir nehmen den Asphalt da weg und so wie das schon mal diskutiert wurde, irgendwie so ein Stück irgendwie irgendwie Kies oder irgendwie sowas. Oder man kehrt wieder zu den, man nimmt die Asphaltzonen weg. Also und sowas wird dann halt immer entstehen, weil es halt keine klare Grenze gibt. Warum ist es da verboten, wenn es woanders erlaubt ist? Und das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und vor allem in der Situation war es ja auch so, dass er ja auch gar nicht so richtig eine andere Wahl hatte. Natürlich hätte er natürlich irgendwie auf die Bremse treten können, aber wer will denn das sehen, ja? Und das ist auch nicht im Gen eines Rennfahrers irgendwie drin, dass er das macht. Und von daher ist, finde ich, das ist wieder so eine typische Formel 1 Aktion, wo den Hatern irgendwie, die sich ständig über den Sport beschweren, irgendwie neues Futter gegeben wird. Und das finde ich einfach nicht gut.
Christian Klien, wie oft bist du in deiner Formel 1 Karriere im Kiesbett gestrandet?
oft, weil es früher noch Kiesbett gab.
Ja. Wäre das ein Weg?
Heutzutage gibt es ja kaum mehr Kiesbett. Das ist ja einfach das Problem von den neuen Strecken. Natürlich aus Sicherheitsaspekten hat man da alles asphaltiert. Gut, jetzt ist es ein großer Parkplatz geworden, der halt mit verschiedenen Farben angemalt wird, dass man nicht den ganzen Parkplatz benutzt, aber schlussendlich die Piloten, die wollen so schnell wie möglich um die Strecke fahren. Wenn sie da eine kleine Freiheit nur von den Kommissaren oder von Charlie Whiting bekommen, dann nützen sie eben alles aus und dann wird auch mal über die weiße Linie gefahren. Und ja, da muss es einfach klare Richtlinien geben. Ansonsten, ja, die Strecken zurückbauen, wieder Kiesbett hinmachen. Dann wäre es für alle wieder spannend, aber wenn es einen Fehler gibt, dann wird es auch sofort bestraft.
Ja, jetzt gucken wir mal auf diese ominöse Fahrer-WM, ja, die ja auch quasi entschieden ist. Lewis Hamilton, dem reichen jetzt eigentlich wirklich nur noch wenige Punkte, um Weltmeister zu werden. Christian Klien, wann hat Sebastian Vettel für dich die WM verloren?
Für mich war es in Singapur. Ich war auch in Singapur vor Ort und habe es euch dort schon direkt gesagt, dass das eigentlich sicher der Wendepunkt der WM war. Dort hatte Ferrari wirklich die Chance, Singapur waren sie schneller, es war nass, Mercedes hatte Probleme Freitag, Samstag, ohne diesen Startcrash, wo für mich Vettel schuld war, hätte er dort die WM-Führung übernommen. Und ja, wenn du so ein Momentum hast, dann kannst du das Momentum auch mitnehmen, was auch wichtig ist für eine Fahrer-WM. Ob es da der technische Defekt dann in Japan dazugekommen wäre, ja oder nein, ist da dahingestellt, aber es ist einfach das Momentum wieder da gewesen. Das war für mich so der Wendepunkt und da hat schlussendlich einfach in der zweiten Saisonhälfte Mercedes und Hamilton besser gemacht.
Dann eine Abschlussfrage für dich. Glaubst du, dass Maurizio Arrivabene in der nächsten Saison noch Ferrari-Teamchef ist?
Ich werde mich in Mexiko umhören.
Sehr gut. Gut. Sitzt hier an der Quelle. Dann kommst du dann einfach nach Mexiko wieder rein mit deinen Informationen, würde ich sagen, oder?
Genau.
Wunderbar. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke, Christian Klien, dass du die Zeit genommen hast heute Abend.
Danke auch und einen schönen Abend.
Doch. Schönen Abend dir auch.
Ciao.
Ja, Christian Nimmervoll, wir sprechen ja oft über Maurizio Arrivabene hier. Ist ja auch eines unserer Lieblingsthemen so geworden in der letzten Zeit. Jetzt hat sich ja auch Sergio Marchionne dann doch relativ deutlich zu Wort gemeldet. Es wird Umstrukturierungen im Team geben. Hast du da weitere Informationen?
Also meiner Information nach ist jetzt konkret nichts mehr passiert. Allerdings hören wir uns natürlich permanent zu diesem Thema um und das hat mein Kollege Dieter Ranken jetzt auch in Austin wieder gemacht. Die Position bei Ferrari ist momentan, so wie ich höre, die, dass Philip Morris, von da kommt Maurizio Arrivabene ja her, bestrebt ist, schon Maurizio Arrivabene auch in der Funktion des Teamchefs zu halten. Aber es gibt wohl von Marchionne aus, und das hatte gar nicht nur mit diesen Misserfolgen der letzten Wochen zu tun, ohnehin schon länger das Bestreben, Mattia Binotto mittel- bis langfristig zum Teamchef zu machen. Der Plan war, so wird mir gesagt, und ich würde diese Information jetzt nicht in einem Artikel schreiben, ganz einfach, weil sie dafür zu wenig abgesichert ist, das nur als Background. Aber so wie man mir das sagt, war der Plan tatsächlich, dass Binotto nicht vor 2019 den Teamchefposten von Maurizio Arrivabene übernehmen soll, dass man das fließend gestaltet, so ähnlich wie man es damals gemacht hat, als Jean Todt gegangen ist und Stefano Domenicali übernommen hat. Das war ja auch nicht ein Prozess, der von einem Tag auf den anderen plötzlich eine Machtübernahme bedeutet hat, sondern da hat man sich Zeit gelassen dafür und das fließend gemacht. Ich glaube nur, wenn Ferrari weiterhin Schwierigkeiten hat in dieser Saison und wenn man weiterhin nicht das Gefühl hat, dass diese Pleiten, Pech und Pannserie hundertprozentig in den Griff bekommen wird, dann wird Sergio Marchionne das natürlich letztendlich in die Verantwortung von Maurizio Arrivabene, weil er ist der Teamchef, er hält den Kopf dafür hin, auch wenn er vielleicht letztendlich gar nicht der ist, der die Fehler gemacht hat, aber dann wird man das ihm anlasten und ich persönlich glaube, dass es dann schneller gehen könnte, als man ursprünglich vorhatte. Was man dazu allerdings wissen muss, ist, Mattia Binotto war bis vor kurzem noch ein einfacher Motoreningenieur, sage ich jetzt mal, ist jetzt relativ schnell in die Position des technischen Direktors gekommen und würde jetzt direkt Teamchef werden. Ich kenne ihn nicht gut, aber was man hört von Menschen, die ihn kennen, traut man ihm das zu, aber es wäre natürlich ein sehr, sehr schneller Prozess und deswegen glaube ich auch, dass es nicht von heute auf morgen passieren wird, dass da ein Wechsel an der Spitze passiert. Vielleicht kriegt Maurizio Arrivabene sogar noch die Chance, dass man sich nochmal anschaut, wie startet Ferrari in die Saison 2018. Aber allerspätestens, wenn Ferrari den Saisonstart 2018 nicht wahnsinnig gut treffen sollte, dann ist, glaube ich, rum. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es schon früher passiert. Das ist die Informationslage, die ich momentan zu dem Thema habe.
Das klingt schon wieder nach einer Menge Chaos in Italien, ne, Ole?
Ist das was Neues?
Irgendwie nicht, aber man dachte doch, man hätte das überwunden.
Ja, nee, irgendwie nicht. Dachte ich auch, weil in dieser Saison muss man ja sagen, war man ja wirklich gut. Also man ist irgendwie lange um die WM mitgefahren, man hat Siege eingefahren. Und ich sag mal so, hätte es jetzt nicht diese drei Chaosrennen in Asien gegeben, dann würde man jetzt wahrscheinlich auch noch um die WM fahren. Dann würde man wahrscheinlich vielleicht gar nicht darüber reden oder nicht so sehr. Also, aber es ist, glaube ich, schon das, was Ferrari braucht, endlich mal da Ruhe reinzubringen. Naja, aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passiert. Also wer soll es machen? So ein Jean Todt können sie nicht irgendwie reaktivieren. Ja? Ross Brawn auch nicht. Also das wird tricky. Also vielleicht geht das irgendwie nur, wenn sie jemanden von der Konkurrenz abwerben. Wen auch immer. Und ich sehe da so schnell, glaube ich, keine Besserung, weil Ferrari, glaube ich, auch so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Ja, man ist jetzt 10 Jahre schon nicht Weltmeister geworden. Der letzte Weltmeister ist immer noch im Team. Und man will natürlich da an die Erfolge wieder anknüpfen. Aber wenn man mal in die Geschichte guckt, dann ist das ja keine Seltenheit, dass Ferrari mal 10 Jahre oder länger nicht Weltmeister wird. Und man ist ja jetzt wieder auf dem guten Weg, wenn man da weiterhin so arbeitet und nächstes Jahr wieder so ein gutes Auto baut und mithalten kann, sogar vielleicht noch ein bisschen besser ist, dann sind sie ja natürlich auch vorne bei der Musik dabei. Und wenn es aber nächstes Jahr nicht so sein sollte, dann ja, dann wird's lustig.
Gut, dann wollen wir doch mal die Fans zu Wort kommen lassen. Wir haben es gesagt, wir sind für euch da heute Abend. Ihr könnt anrufen und dabei sein. 0228 8236 9469 ist die Telefonnummer oder kevin.scheuren bei Skype. Und wir haben jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist da?
Hallo, hier ist der Max.
Hallo Max, worüber willst du sprechen?
Also ich wollte mich nochmal zu dem Verstappen-Urteil äußern. Ihr habt ja vorhin gemeint, Bottas ist zum Beispiel auch neben die Strecke gefahren gegen Ricciardo und auch gegen Verstappen. Und da habe ich schon während dem Rennen gedacht, okay, eigentlich muss er die Position zurückgeben. Er hat ja dann auch in der nächsten Kurve, dachte ich erst, er steckt zurück, ist aber dann ja doch vorne geblieben. Und vor einigen Jahren gab es ja mal in Hockenheim eine Szene, als ich meine, da war Vettel sogar noch bei Red Bull, wenn ich es richtig im Kopf habe, als er außen in der Spitzkehre nach der langen Geraden außen vorbeigefahren ist und dann wurde er nachträglich ja dafür auch noch bestraft. Und meiner Meinung nach musst du eigentlich bestrafen, was Verstappen gemacht hat, weil in manchen Kameraperspektiven sieht man ganz deutlich, dass er ein gutes Stück neben der Strecke ist. Allerdings musst du natürlich für alle dasselbe Maß anwenden. Da musst du Bottas vorher genauso bestrafen, weil im Endeffekt ist es dasselbe Vergehen.
Jungs, wollt ihr was dazu sagen?
Ja, also ich gebe dem, Nee, das war gut. Ich gebe dem Max hundertprozentig recht in dieser Einschätzung. Ich glaube auch, dass das Problem daran war, dass man es einheitlich bestrafen hätte müssen in Austin. Aber die Wurzel allen Übels sozusagen ist was anderes, nämlich dass uns diese Track-Limits-Diskussion ja immer wieder verfolgt und dass man es eigentlich einfach anders lösen muss. Weil wenn der, und da, ich gebe selten Niki Lauda recht, aber in dem Fall muss ich Niki Lauda recht geben, wenn der die Möglichkeit hat, dass der da drüber fahren kann, dann wird er das auch tun in so einer Situation, wo er die Möglichkeit sieht, in der letzten Runde noch aufs Podium zu fahren. Und da, glaube ich, sollte man tatsächlich an den Strecken arbeiten und die halt so gestalten, dass wenn du schon über die Track Limits fährst, du einfach keinen Vorteil mehr hast, weil die Möglichkeiten gibt's ja. Man kann das mit irgendwie über einen Randstein machen, man kann auf der Außenbahn eher geeignet wieder mehr Kies hinsetzen und wenn man schon sagt, man braucht unbedingt Asphalt aus verschiedenen Gründen, gab es ja auch schon die Lösungen, dass erstmal ein Kiesstreifen neben dem Asphalt ist und dann erst wieder Asphalt anfängt. Also da kann man drüber nachdenken. Ich sage auch nicht, dass ich da die Lösungen und die Antworten drauf habe, aber man kann es bestimmt besser lösen, als das jetzt der Fall ist. Weil ich glaube, man muss die Fahrer vor sich selbst schützen. Also die werden immer dann, wenn sie Möglichkeiten sehen, irgendwo drüber zu fahren, um schneller zu sein, werden die das tun. Da kann man jetzt sagen, dann muss man das bestrafen. Aber die Realität im Motorsport ist halt eine andere. Ich glaube, man muss sie vor sich selbst schützen und ihnen die Möglichkeit, das zu tun, einfach wegnehmen. Beziehungsweise wenn jemand schon riskiert, da drüber fährt, jetzt nehmen wir mal an, da ist irgendwie ein Randstein relativ hoch und Max Verstappen entscheidet sich trotzdem, da drüber zu fahren und das zu riskieren, dann reißt ihm halt den Frontflügel runter. Vielleicht kommt er in dem Moment trotzdem an Kimi Räikkönen vorbei und dann ist er Dritter mit einem kaputten Frontflügel, weil es eben die letzte Runde war. Ist doch eine klasse Geschichte und wenn es nicht die letzte Runde ist, würde sich das sehr, sehr gut überlegen, weil er mit einem kaputten Frontflügel auch das Rennen verliert. Also ich glaube, dass das die eigentliche Lösung des Problems wäre.
Ja, ich glaube auch, dass das jeder andere auch so gemacht hätte. Ja, also außer, keine Ahnung, vielleicht Markus Eriksson oder jemand, der da irgendwie total korrekt ist, aber jemand wie Max Verstappen oder auch Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und auch Kimi Räikkönen, die hätten das alle gemacht. Da hätte ja keiner gesagt, oh, da darf ich jetzt aber nicht langfahren. Das ist letzte Kurve hier irgendwie. Es geht um das Podest. Ach nee, komm, das lassen wir mal so. Ne? Das ist total normal und das würdet ihr auf der PlayStation wahrscheinlich genauso machen. Aber wahrscheinlich ist genau das Problem. Man hat halt irgendwann sich ausgedacht, alles aus Asphalt zu bauen, was ja an sich auch natürlich schlau ist, weil der Asphalt bremst natürlich sehr schnell ab und verhindert Unfälle, das ist natürlich logisch, aber man ist da sehr großzügig, vor allen Dingen hat man ja irgendwann angefangen, das irgendwie einzuführen, also guck dir mal irgendwie Bilder aus Österreich 2003 an, ja, wo die ja in der ersten Kurve auf der Westschleife waren da irgendwie, und vielleicht sollte man vielleicht auch wieder dahin gehen und sagen, fahrt doch einfach, wo ihr wollt, oder nicht?
Ja, könnte man natürlich machen, aber dann weiß ich auch nicht. Dann musst du ja wieder irgendwo die Zügel anziehen und sagen, weil sonst haben die Stewards noch nichts zu tun. Es geht ja auch darum, dass du auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Stewards irgendwie liefern musst. Max, du sagtest, dass das Manöver von Bottas schon illegal war. Der Unterschied, finde ich, zu Verstappen war tatsächlich, dass Verstappen innen war und dadurch einen größeren Vorteil hatte und Bottas über außen gekommen ist. Würdest du das als Vergleich gelten lassen?
Ich weiß, was du meinst, aber ich würde sagen, er hat in der Situation trotzdem den Vorteil, weil wenn er nicht außen den weiten Bogen fährt, kann er nicht voll beschleunigen und dann wird Ricardo einfach ihn ausbeschleunigen vor der nächsten Kurve. Und nochmal zu den höheren Randsteinen. Ich meine, wir sind in Zeiten vom Halo. Wir schrauben uns irgendein komisches Gestell über den Kopf der Fahrer wegen der Sicherheit. Und dann machen wir aber gleichzeitig in einer Kurve, wo sie über 200 Kilometer schnell sind, höhere Randsteine hin. Ich glaube nicht, dass das derzeit der Weg der FIA ist, den sie beschreiten werden. Zum Beispiel einen dünnen Kiesstreifen, das denke ich mir auch schon seit langem, dass das vielleicht eine Lösung wäre. Aber da ist halt auch die Frage, was passiert, wenn dann da eine kleine Kante entsteht, das Auto blöd in den Kies rutscht und über diese Kante fliegt und sich im schlimmsten Fall überschlägt oder so. Ja.
Ja, das muss man mit Sicherheit bis zum Ende durchdenken, weil die Argumente, die du bringst, sind völlig richtig. Aber was ich sagen wollte damit war, ich glaube schon, dass es Lösungen gibt, die muss man sich nur einfallen lassen, weil früher, als die Formel 1 noch mehr Grassroots war, ging es ja auch. Ja, und vieles ist eben aus Sicherheitsbedenken heute nicht mehr so möglich, wie es irgendwann in den 60ern, 70ern, 80ern mal war. Aber ich glaube schon, wenn man sich da intensiv mit auseinandersetzt, dass man Antworten drauf findet. Weil da eine weiße Linie aufgemalt wird und die wird überfahren, Und dann haben die Stewards einen Ermessensspielraum, das ist schlecht, weil Ermessensspielraum, das wissen wir und das weiß jeder Verantwortliche in der Formel 1, führt einfach immer zu diesen Diskussionen und das ist einfach nicht gut. Also du brauchst in der Formel 1 Möglichkeiten, mit einer klaren Linie zu bewerten.
Man muss aber, glaube ich, auch sagen, früher hätte es das nicht gegeben, glaube ich. Einfach, weil man da ganz anders Rennen gefahren ist, weil man da auch wusste, dass wenn man da irgendwie neben die Strecke fahren würde oder was weiß ich was, weil da war, entweder war da Gras oder da waren irgendwelche Erdwälle oder was weiß ich was, dann war man vielleicht tot einfach, wenn man das gemacht hat, was Max Verstappen hier zum Beispiel gemacht hat. Und heute ist es halt so, man kann es halt machen, weil es passiert ja sowieso nichts. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding von dieser maximalen Sicherheit, die man da haben möchte. Und die Strecken sind ja auch, das sind ja Auslaufzonen, das ist ja gigantisch, dass du dir dann natürlich mehr zutraust und dass du da einfach sagst, so, das mache ich jetzt einfach. Das ist klar, das führt dann aber natürlich zu solchen Dingen.
Max, hast du noch ein anderes Thema, über das du mit uns sprechen möchtest?
Eigentlich jetzt direkt nicht.
Pass auf, dann nimm dir
also
doch...
Also vielleicht noch zu der Fahrerparade könnte ich noch was sagen. Bitte. Ich fand auch, die Idee ist gut, aber wenn man das jetzt bei jedem Rennen der Art und Weise einführen würde, glaube ich, wäre relativ schnell da die Luft raus, weil es hat sich, finde ich, auch schon beim ersten Mal lang gezogen. Gerade am Ende wurden ja die Fahrer einzeln vorgestellt. Das war, wie lange hat es gedauert? 10 Minuten? Ich glaube nicht, dass das vor jedem Start wirklich sinnvoll wäre. Ich glaube, Toto Wolff hat gesagt, man müsste sich praktisch landesspezifische Sachen aussuchen. Ich glaube, das wäre ein besserer Ansatz, aber auch da ist das so, dann gewöhnen sich die Zuschauer an dieses Spektakel. Das heißt, es ist nichts Besonderes mehr. Wenn man das jetzt bei manchen Rennen macht, ist das, denke ich, auf jeden Fall eine gute Idee, aber bei jedem Rennen ist es, glaube ich, keine Option.
Na ja gut, man macht ja jetzt auch bei jedem Rennen am Ende die Tore auf für die Fans.
Ja? Ja, gut.
Und gefühlt trinkt Danny Ricciardo bei jedem Rennen aus dem Schuh. Also, Das ist halt so das Ding. Frag mich gerade, was jetzt typisch bei einer Parade für Deutschland wäre. Da muss ich mal überlegen, ob ich da auch was bekomme.
Wir müssen da was finden, aber ich bin da ganz bei dir, Max. Also,
Blaskapelle oder so.
Ja, Birnl und Lederhosen und Bier. Genau. Oder irgendwas mit Nazis. Eins von beiden.
Ich wollte mir den verkneifen, Ole. Ich habe den auch auf der Zunge gehabt.
Aber ich bin da auch bei Toto Wolff, wenn man da was Länderspezifisches findet und nicht zu jedem Rennen macht, sondern zu besonderen Rennen, dann glaube ich schon, dass man da das ein bisschen auffrischen kann. Ich meine, man ist ja eh davon weggegangen, sie alle nur auf einen LKW zu stellen und sie winkend durch die Gegend zu schicken. Diese schicken Autos sind ja auch immer ganz nett, aber ich glaube, da wird man in nächster Zeit noch mehr Sachen finden können, die da für die Fahrer und auch für die Fans an der Strecke interessant sind.
Kevin, eine Anmerkung noch.
Bitte.
Vielleicht, also natürlich gehört diese Show irgendwie vor Austin. Also das passt zu Amerika, das ist amerikanisch. Andererseits, die Fahrer mal so richtig vorzustellen und die zu sehen im Overall und so, wäre das eigentlich auch eine Geschichte fürs erste Rennen. Also da wird das meiner Meinung nach auch ganz gut passen, dass man das so macht. Und ansonsten finde ich den Ansatz ganz gut, sich länderspezifisch einfach Dinge einfallen zu lassen. Und auch nicht Panik zu schieben, wenn es einfach mal beim Park Grand Prix nichts gibt. Weil, wie der Max ganz richtig sagt, wenn du Dinge inflationär tust, dann hast du irgendwann das Champions-League-Phänomen, dass du jede Woche, keine Ahnung, 15 Champions-League-Klassiker hast. Und 15 Klassiker pro Woche sind halt einfach keine Klassiker mehr. Also ich warne davor, dass man zu inflationär ist. Weil ich glaube, dass die meisten Fans ja zum Beispiel auch schon Schwierigkeiten damit haben, sich mehr als 20 Rennen anzuschauen und da noch jedes Rennen als super spannend und aufregend zu empfinden. Ich glaube, auch da wäre ein bisschen weniger vielleicht mehr. Da geht es natürlich um Geld letztendlich, aber 25 Rennen pro Saison, ob dann jeder Grand Prix, zu dem du einschaltest, für dich noch ein Highlight ist, wage ich mal zu bezweifeln. Und das entwertet dann eigentlich letztlich die ganze Nummer ein bisschen.
Max, vielen Dank für deinen Anruf. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und empfiehl uns weiter und bleib uns treu. Ja?
Mache ich.
Danke dir, schönen Abend noch. Tschüss. So, meine Lieben, ihr habt die Möglichkeit anzurufen und zwar unter 0228-8236-9469 oder kevin.scheuren über Skype. Die Leitung ist jetzt wieder frei. Wenn ihr dran seid, dann hört ihr die Sendung und wenn ich euch dann reinhole, dann sprecht ihr einfach mit uns. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und machen dann weiter mit Starting Grid Live und der nächste Anrufer sollte den Ton schon mal leiser machen. Wir haben eine Doppelung gerade. Ich meine, das ist schön, mich selbst zu hören.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und machen dann weiter mit Starting Grid Live. Und der nächste Anrufer sollte den Ton schon mal leiser machen.
So, wunderbar, das hat funktioniert. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Starting Grid Live. Bleibt dran.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Ihr hört Starting Grid Live, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de. Und heute Abend ist euer Abend mit uns über die Formel 1 zu diskutieren. Und wir haben den nächsten Hörer in der Leitung, das ist eine Hörerin. Hallo, wer ist da?
Hallo, ich ist die Claudia.
Hallo, schön, dass du anrufst. Du hast mir gerade schon geschrieben, du hast ein Thema, genau, was Mercedes angeht.
Ja, und zwar würde mich mal eure Meinung zum Thema Extra Power bei Mercedes interessieren. Das ist mir jetzt so in der letzten Saisonhälfte aufgefallen. Am Anfang war es ja so, dass Ferrari und Mercedes ja doch relativ nah beieinander lagen und jetzt sind die Abstände im Qualifying halt dann wieder doch weiter auseinandergegangen. Und für mich ist das so ein bisschen, das ist halt auch klar aus dem Reglement halt was, das halt nicht so hundertprozentig festgeschrieben ist und jeder entwickelt natürlich da auch weiter, aber es ist dann halt immer noch so ein bisschen, ja, für mich dann immer so ein Wermutstropfen. Also jetzt hat man dieses Jahr endlich mal diesen Kampf gehabt und das dreht sich gerade wieder und das macht das, also ja, die letzten drei Rennen jetzt so unspektakulär, würde ich es mal sagen.
Christian Nimmervoll, willst du was sagen dazu?
Ja, zu diesem Motorenmodus vielleicht ganz kurz der Versuch einer Erklärung, weil hundertprozentig ins Detail erklären kann ich das natürlich auch nicht, weil erstens bin ich kein Ingenieur und zweitens reden die ja klarerweise auch nicht drüber. Aber was man versucht zu tun, ist einfach für diese eine schnelle Qualifying-Runde kurz Leistung aufzudrehen und da spielen verschiedene Faktoren mit, also das Benzingemisch, man mischt ja Öl bei teilweise, die FIA möchte das gerade unterbinden und hat das auch schon reduziert mit technischen Richtlinien, man spritzt dann aber mehr Öl bei, was einfach die Verbrennungsfähigkeit des Benzins steigert, man geht einfach kurz mal über die Grenzen der Zuverlässigkeit des Motors, was über längere Laufleistungen nicht möglich wäre, weil dann ein Motorschaden drohen würde, das ist zum Beispiel ein Thema, das Renault noch überhaupt nicht im Griff hat. Also die können das noch nicht, dem Motor vereinfacht gesagt, mal zwei Runden mehr zuzumuten, als wofür er eigentlich konzipiert ist. Mercedes kann das und ich glaube nicht, dass Mercedes damit etwas Illegales tut. Aber ich glaube, dass man vielleicht Schlupflöcher gefunden hat, die FIA stopfen muss. Und ich glaube auch, und da, Claudia, teile ich so ein bisschen deine Beobachtung, Mercedes hat ja eingeführt in, und man erschlage mich, wenn es nicht richtig ist, aber ich glaube, es war in Spa, dieses vierte und letzte Motoren-Update dieser Saison. Und seither ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass im Q3, wenn es dann wirklich zur Sache geht, der Abstand wieder ein bisschen größer geworden ist. Und auch Helmut Marko raunzt ja regelmäßig drüber, dass Mercedes diesen Vorteil hat. Muss ja mal Renault erklären, macht es bitte besser erstens. Aber Mercedes scheint da den besseren Schritt gemacht zu haben als Ferrari. Wobei bei Ferrari ja jetzt auch das letzte Update drin ist. Sebastian Vettel musste das ja vorgezogen ziehen während der Asien-Tournee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Rennen das passiert ist. Von daher muss man das vielleicht nochmal neu bewerten und anschauen. Aber ich teile den Eindruck, also der Abstand ist da wieder größer geworden. Und man sieht das auch ganz wunderbar in den freien Trainings. In Q1 ist alles noch, da ist auch Red Bull meistens noch dran. Aber sobald es dann wirklich zur Sache geht in Q3, da kann Mercedes einfach ein bisschen mehr drauflegen.
Ja, Claudia, es ist natürlich auch so, seitdem Mercedes da dieses zweite Update oder dieses letzte Update gebracht hat, ist es ja gerade in der Qualifikation so, dass Ferrari ordentlich zurückgefallen ist. Christian, ich würde da gerne noch eine Frage dran anschließen. Wenn jetzt Marcin Budkowski bei Renault anfängt, könnte das ein großer, also noch ein größerer Vorteil für Renault werden, als es viele jetzt schon denken?
Ja, das wird nicht schaden, aber die große Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen darf er denn jetzt überhaupt wechseln? Also da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Momentan läuft alles darauf raus, dass man einfach diese Arbeitsfrist, weil das wäre laut Schweizer Arbeitsrecht, hätte er nach 3 Monaten schon da beginnen dürfen, das wird man jetzt wohl verlängern in einer konsensorientierten Lösung, wo auch Renault sagt, okay, damit können wir leben, wo alle anderen sagen, da knirschen wir zwar immer noch die Zähne, aber das geht gerade noch, weil ich glaube, das Wichtigste ist den meisten Teams, dass Marcin Butkowski zumindest keine ganz aktuellen technischen Geheimnisse mitnehmen kann, weil wenn sein Wissen, das er mitnimmt, sich erst aufs 2019er Auto auswirkt, dann ist vieles von dem, was er weiß, eh schon wieder überholt und damit haben dann weniger Menschen ein Problem. Aber ganz klar, das ist ein Riesenvorteil und das ist ein genialer Schachzug meines Erachtens gewesen. Vielleicht ganz kurz ausgeholt, ohne dass ich jetzt zu groß abschweife. Renault, also das damalige Benetton-Team war das eigentlich unter der Führung von Flavio Briatore, aber das ist ja das, was heute Renault ist, hat Mitte der 90er Jahre genau das Gleiche schon einmal versucht mit Charlie Whiting. Also die wollten Charlie Whiting abwerben, das ist auch dokumentiert und bekannt. Und die FIA hat dann das unterbunden, indem man Charlie Whiting einfach einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag gegeben hat.
Tja, das hat man diesmal nicht geschafft. Claudia, hast du noch was anderes auf dem Herzen, was die Formel 1 angeht?
Nee, also ich bin, also die Frage lag mir mal kurz auf dem Herzen. Ansonsten finde ich die Sendung, die ihr macht, total genial. Ich höre jeden Podcast total gerne und mach weiter so.
Vielen lieben Dank, das freut uns sehr.
Ich habe noch eine Frage, Claudia. Wie fandest du denn die Gesangseinlage von Kevin beim letzten Mal? Oh Gott.
Sehr schön.
Siehst du?
Er hat ja alleine gesungen. Ihr anderen habt ihn ja im Stich gelassen.
So nämlich. Vielen Dank, Claudia. Das Geld schicke ich dir.
Danke.
Bis dann. Tschüss. Nee, das ist doch schön. Das freut uns sehr. Und uns macht die Sendung auch viel Spaß. Und noch viel mehr Spaß macht es heute, mit euch zu diskutieren, mit euch zu sprechen. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, was die Formel 1 angeht, jetzt ist eure Chance. Die Leitung ist wieder frei. Ihr könnt dabei sein und hier mit uns über die Formel 1 sprechen. Und da kommt auch schon so. Ist er da? Hallo, Anrufer, bist du da?
Hallo.
Wunderbar, da ist er. Wer bist du und was gibt's?
Ja, ich bin Luca und ich wollte mich mal zu der Sache bezüglich Track Limits nochmal Stellung nehmen. Bitte. Also beziehungsweise nochmal eine Frage loswerden.
Schieß los.
Also da ging es ja um die Sache mit dem Randstreifen und Max Verstappen. Also würde ich sagen, klare Sache, dass er dafür bestraft wurde. Ich meine, sportlich gesehen war das ja auch ein schönes Überholmanöver, war ja auch alles schön und gut, aber für mich in der Sache Bestrafung muss man klipp und klar sagen, entweder wir machen Track Limits oder wir machen gar keine Track Limits.
Ja, das ist ja das, was ich auch eben so ein bisschen gesagt habe, weil ich sehe das ganz ähnlich, weil es gibt eigentlich keinen guten Mittelweg. Also man kann nicht sagen, irgendwie in der, weil das war in Osten auch so, das ist ja vor Kurve 9, bevor es da, also nach den S's, da sind die Fahrer ja auch immer neben die Strecke gefahren. Da ist es dann grundsätzlich erlaubt, aber woanders dann wieder nicht und da wird dann irgendwie, ja, das ist so und hier und das ist einfach irgendwie ein bisschen dumm einfach, wenn man mal ehrlich ist und wahrscheinlich ist es wirklich die beste Lösung zu sagen, entweder man muss sie rigoros einhalten, das will aber auch keiner sehen, glaube ich, also wirklich in jeder Situation, weil dann sind wir wieder bei dem Ding mit dem Asphalt oder halt gar nicht. Das würde nämlich auch keinen stören. Weil wenn jeder nämlich neben die Strecke fahren dürfte und das ausnutzen dürfte, ist es für alle gleich. Das ist früher, Christian und ich, und wir haben da gestern noch drüber gesprochen, das ist wie mit dem Radsport früher. Früher haben alle gedopt, aber das ist ja eigentlich dann wieder fair.
Ja, eben.
So kann man es natürlich sehen. Ja.
Wobei, beim Thema Doping habe ich gestern auch gesagt, ganz fair war es dann eigentlich auch wieder nicht, ja. Weil Lance Armstrong hat halt andere Mittel gehabt als viele andere und hat das auf ein völlig neues Level getrieben. Aber stimmt, grundsätzlich entweder gibt man es für alle frei oder man verfolgt es wirklich rigoros, weil Situationen wie in Austin, wo eben Max Verstappen dann bestraft wurde und Bottas nicht und das beides sind so Grenzfälle oder eigentlich sind sie ja klipp und klar, sie sind drüber gefahren, müsste man bestrafen, aber das ist nicht gut, wenn da unterschiedlich bewertet wird. Was ich tatsächlich glaube, was der Grund für diese unterschiedliche Bewertung war, ist ganz einfach, dass man Max Verstappen, das war live auf Kamera, das war ein Riesenmanöver, das war wichtig, das hatte den kompletten Fokus auf sich gezogen und dann war man natürlich auch gezwungen, weil man das Podium richtig darstellen wollte, gerade in Amerika, wo die Formel 1 ja versucht, Fuß zu fassen, drum hat man sich das sehr, sehr schnell angeschaut und dann einfach eine Entscheidung getroffen, und die anderen Manöver standen halt nicht ganz so im Fokus. Und ich glaube tatsächlich, dass die Rennleitung sich nicht so intensiv mit allen anderen Manövern einfach auseinandergesetzt hat. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen der Formel 1 blickt, da sitzen halt auch nur Menschen, denen Fehler passieren und die dann innerhalb von 2 Stunden jede Menge Entscheidungen zu treffen haben. Ich glaube, dass das der Grund war. Das hat man einfach direkt gesehen. Man wusste, dieses Manöver steht jetzt wirklich im Fokus und das müssen wir uns anschauen. Und ich glaube, dass den Rennkommissaren zu dem Zeitpunkt, wo sie die Entscheidung getroffen haben, nicht hundertprozentig bewusst war, dass es all das ein paar Mal schon gab, genau so in diesem Rennen, und dass es da nicht geahndet wurde. Weil sich ja auch niemand, und das muss man vielleicht noch ergänzen, weil sich auch niemand darüber beschwert hat. Also Kimi Räikkönen wusste ja noch während der Pressekonferenz, die nach der Siegerehrung erst stattgefunden hat, wusste er ja noch gar nicht, warum er jetzt überhaupt Dritter war. Das heißt, der hat keinen Anlass gesehen, sich darüber zu beschweren.
Ja, der hat ja doch vor dem Ziel sogar sehr langsam gemacht, da dachte ich auch so, ne? Ob das nicht ausgeht irgendwie, aber ja gut. Ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so richtig mitgeschnitten, denke ich mal. Also, aber kann es vielleicht auch sein, dass es vielleicht so ein bisschen auch an Max Verstappen liegt? Also, dass man vielleicht so ein bisschen was gegen Max Verstappen hat? Man hat ja für Max Verstappen auch diese, ja, diese doch recht fragliche Regel mit den Superlizenzpunkten eingeführt, weil man ja dachte, oh, der ist irgendwie 16 oder 17, oh, da muss man aber irgendwie, das ist viel zu früh, und jetzt zeigt er halt, dass es kann. Also ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, gerade weil es ja auch der gleiche Rennkommissar wie letztes Jahr in Mexiko war, ne? Ja, da gab es ja eigentlich fast, also einen ähnlichen Vorfall, dass man vielleicht so insgeheim auch so ein bisschen so gegen dieses Übertalent Max Verstappen was unternehmen will.
Ja, ich würde es nicht unbedingt sagen, weil zum Beispiel Max Verstappen war ja nochmal so eine Sache wie zum Beispiel in Japan letztes Jahr in Sachen Moving on the Brakes. Das ist ja jetzt dadurch entstanden, durch Max Verstappen. Und das finde ich schon, ja, die Sache, da bevorteilt man ihn, weil in Mexiko danach das Rennen hat man es eingeführt und danach wurde halt Vettel darüber bestraft. Es ist ja nur durch Max Verstappen entstanden, und ich finde,
Das ist genauso wieder so ein Punkt einfach, wo dann gesagt wird, Max Verstappen ist quasi zu gut oder was weiß ich was, oder spielt halt nicht exakt nach den Regeln, und vielleicht mag man das einfach nicht.
Na, ich würde das nicht sagen. Also in vielen Punkten wird er für mich auch ein bisschen bevorteilt. Klar, man möchte mal ein bisschen rabiateres Racing haben. Fände ich jetzt auch nicht schlecht, wenn man dadurch mehr Überholmanöver sieht. Wäre das auch gut, aber in vielen Punkten bevorteilen ihn die Rennkommissare dann schon.
Luca, hast du sonst noch was auf dem Herzen?
Mir ist das dieses Jahr aufgefallen in Sachen DRS. Da habe ich mir gedacht, dass man das zum Beispiel einschränkt oder gar komplett abschafft.
Ja, bitte.
Weil
das will man ja.
Also,
ja, auch. Ja. Ross Brown will das ja abschaffen.
Ja, sofort.
Weil was mir auffällt, dann kann man von mir aus auch die Track-Limits sein lassen, weil auf den Geraden, das ist mir dieses Jahr komplett aufgefallen, weil man drückt einmal aufs Knöpfchen, man fährt dann 10 km schneller oder sogar, wenn nicht sogar noch mehr als die anderen, und dann geht man vorbei. Das ist nicht spannend. Das sehe ich auch speziell in der DTM, da machen sie es sogar ganz anders, dass du pro Runde das 3-mal drücken kannst, so bist du auf einer Runde gleich mal 1,5 Sekunden schneller als der andere und der kann nicht mal angreifen. Also so machen sie es in der Formel 1 gut, aber ich bin generell kein Befürworter für das DRS in der Formel 1.
Luca, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ich bedanke mich bei euch.
Schönen Abend noch.
Ich möchte noch, ja, Kevin, ja, zu Luca was kurz sagen. Also nicht zu Luca direkt, aber zu dem, was er gesagt hat. Nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIA tatsächlich einen Fahrer bevorzugt oder benachteiligt behandelt. Ich glaube, dass es das in der Vergangenheit gegeben hat, also zu Zeiten von Jean-Marie Balestre an der Spitze, bei Max Mosley glaube ich schon weniger. Da wurde das noch nicht so politisch sauber gespielt. Aber unter Jean Todt kann das nicht systematisch passieren, zumindest nicht mit seinem Segen. Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es Befindlichkeiten vom einen oder anderen Rennkommissar gegenüber dem Verstappen, das weiß ich nicht. Gerade Gary Connelly hat dazu vielleicht jetzt ein bisschen Grund inzwischen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fahrer systematisch bevorzugt oder benachteiligt wird. Da glaube ich tatsächlich an die Sauberkeit des Systems 4 inzwischen. Da gibt es viele Mechanismen, die das sicherstellen eigentlich. Glaube ich nicht.
Luca, willst du noch kurz was sagen?
Ja, ich finde, also systematisch sehe ich das jetzt nicht, aber dass man vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen sagt, ja, er ist noch jung und darf er noch machen und dann will man ihn dann halt gut darstellen lassen. So sehe ich das so ein bisschen nach. Das kann er natürlich nicht sein, vielleicht wirkt er von außen ein bisschen so danach, aber deswegen finde ich das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Klar, jeder Fahrer müsste gleich behandelt werden, egal ob der jetzt in einem Sauber oder einem Mercedes sitzt, aber ich sehe das so ein bisschen so und ist mir auch vielleicht ein bisschen aufgefallen über die Jahre, die er schon in der Formel 1 ist.
Ich meine, was natürlich tatsächlich der Fall ist, sorry Kevin, wenn ich jetzt nochmal das
Thema für den nächsten Hörer
ist, dass das natürlich Manöver, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, wir hatten das gerade ja schon bei diesem Verstappen-Manöver, hinten im Feld passieren Dutzende Geschichten, die nicht bestraft werden, die würden sie im Kampf um Platz 1, 2, 3 passieren, mit Sicherheit bestraft werden würden. Das ist bei jedem Rennen so, da gibt es bei jedem Rennen Beispiele dafür. Das kann man der FIA vielleicht ein bisschen anlasten, dass auch da nicht mit einerlei Maß gemessen wird, sozusagen.
Ja.
Luca, vielen Dank. Danke. Schönen Abend.
Ich bedanke mich bei euch.
Bis zum nächsten Mal.
Schön auch aus.
Ciao. Ciao. So, und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hörer, der in der Leitung ist. Ich finde das schön. Wir können jetzt hier Schlag auf Schlag mit euch sprechen und das freut mich sehr. Starting Grid Live hier auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll vom motorsporttotal.com, Formel1.de. Dort ist der Chefredakteur. Hashtag Starting Grid MSR Live, wenn ihr bei Twitter oder Facebook mitdiskutieren wollt. Und jetzt begrüße ich den nächsten Hörer. Hallo Hörer.
Hallo.
Wer bist du und worüber willst du sprechen?
Ich bin der Carsten. Erstmal Gruß in die Runde.
Hallo.
Über Halo. Ich wollte mal fragen, wie da eure Einschätzung ist, beziehungsweise eure Hoffnung, dass das 2018 nach ein paar Rennen wieder abgeschafft wird.
Ja, ist ja auch so ein Thema, worüber wir schon öfter gesprochen haben, Halo. Ole, möchtest du anfangen?
Ich kann mir vorstellen, dass das nach drei Rennen wieder abgeschafft wird. Also das Ding ist ja folgendes. Ich muss aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich habe mich mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt. So ein ganz kleines bisschen, wenn man so diese Designs oder auch das neue GP2-Fahrzeug irgendwie sieht mit dem Halo, man kennt es mittlerweile so ein bisschen und habe ich ja schon öfter mal gesagt, wenn es ins Design eingearbeitet ist, ja, und vielleicht auch für aerodynamische Zwecke genutzt wird, dann kann man sich, glaube ich, relativ schnell dran gewöhnen, so an sich, ja, dann wird das nicht mehr so krass auffallen. Trotzdem glaube ich, wenn es dann nächstes Jahr richtig losgeht und alle Fahrzeuge dieses Ding drauf haben und man das beim ersten Rennen sieht, das wird oder auch schon bei den Testfahrten, es wird einen unfassbaren Shitstorm geben, glaube ich, weil jetzt ist es ja so, dass mal einer irgendwie eine Runde im ersten freien Training damit mal um Kurs tuckert. So, und dann fährt er wieder rein, dann wird das Ding wieder abgebaut, so, und dann hat sich die Sache. Aber das ist ja nächstes Jahr nicht der Fall. Und ich sage auch voraus, dass es mächtige Probleme damit geben wird, aus genau dem Grund. Und das verstehe ich nämlich auch nicht, warum man nicht mal sagt, so, wir fahren jetzt mal ein Freitagstraining, das erste freie Training, keine Ahnung wo, kann man ja beim letzten Rennen auch meinetwegen machen. Und da haben alle das Halo. Und zwar die ganze Zeit, damit man einfach mal gucken kann, wie ist das eigentlich so, wenn man damit schnell fährt, ja, wenn man damit mal wirklich eine schnelle Runde fährt und wenn man damit auch mal mit anderen Autos zusammenfährt, ja, und vielleicht auch, wenn es in Brasilien regnen sollte, also wie ist es im Regen, ja, also, und das bedenkt man einfach nicht, ja, man baut ihnen das auf und dann fahren sie damit irgendwie mal so rum und dann sagen sie, so, aber das ist ja nicht realistisch, das ist ja nicht unter realistischen Bedingungen getestet und das wird auch nicht gemacht und ich sage, dass das zu erheblichen Problemen führen wird dieses Jahr und ich kann mir vorstellen, dass es nach einer gewissen Zeit wieder ab ist. Vielleicht kommt es dann irgendwann wieder drauf in der überarbeiteten Version, aber ich sehe es noch nicht so, dass das die ganze Saison drauf bleibt. Und für mich ist es sowieso nicht die beste Lösung.
Carsten?
Weil die beste Lösung ist zu.
Genau. Die beste Lösung ist offen, oder? Carsten?
Ja,
also wir Fans wollen es doch offen halten.
Genau.
Ja. Das ist ja der Casus Knactus, oder Christian?
Ja, also ich bin selten ganz anderer Meinung als Ole, in dem Fall aber schon. Also erstmal bin ich natürlich, wie jeder halbwegs vernünftig denkende Formel-1-Fan, glaube ich, wäre ich ein Fan davon, das komplett offen zu lassen. Nur, ich glaube nicht, dass man das einführen wird, weil das ist erstmal Stand jetzt beschlossene Sache, das wird kommen nächstes Jahr, aber dass man es dann wieder wegmacht. Ich glaube, wenn Halo mal da ist, gibt es keinen Weg zurück mehr. Es gibt nur die Möglichkeit, das irgendwie anzupassen und vielleicht kommt dann mal die komplette Scheibe, die ich persönlich übrigens doch deutlich eleganter finde von der Optik her. Es hat dann sowas Starfighter-mäßiges irgendwie mit der Jetkuppel und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück gibt, weil man male sich aus, die 4 schnallt Halo auf die Autos drauf, dann passiert im ersten Rennen, wo man das wieder runternimmt, irgendein Unfall, wo tatsächlich aus welchem Grund auch immer eine Kopfverletzung eintritt, wo Halo geholfen hätte, und dann macht sich die 4 ja komplett angreifbar, was Prozesse auf Schadenersatz oder ähnliches angeht. Also so wie es auch mit der Bianchi-Familie ja passiert ist. Deswegen glaube ich, diese Büchse der Pandora hat die 4 geöffnet mit der Präsentation des Konzept Halo. In Wahrheit gab es ab diesem Zeitpunkt keinen Weg zurück mehr, weil auch ab der Präsentation schon war schon klar, wenn jetzt irgendwas passiert, wo Halo helfen hätte können, kann man denen den Vorwurf machen, warum habt ihr das nicht getan? Und ich glaube, dass wir uns damit anfreunden müssen, dass Halo kommen wird. Wo ich allerdings noch geduldig warten würde, erstmal wäre, wie sieht das denn dann aus mit diesen Fairings? Also es wird ja optisch nächstes Jahr ein bisschen anders aussehen, als es jetzt der Fall ist. Wenn es auch lackierungstechnisch wirklich integriert ist, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ich will nicht als Halo-Verteidiger dastehen, ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Aber ja, wir haben das jetzt, also schauen wir uns das an und werden wir es nicht mehr, fürchte ich.
Carsten, können wir noch was für dich tun?
Ja, ich finde es halt so schade, weil jetzt haben wir so sexy Autos, sag ich mal, und das Erste, was der Ross Bourne ja auch gesagt hat, T-Flügel weg und die Heckmittelflosse zur nächsten Saison, und dann sieht das mit Halo wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders aus.
Ja, das müssen wir abwarten. Da können wir alle noch
nicht sagen, wie es aussieht. Ne? Die Heckflosse bleibt natürlich, weil man da gut Platz für Sponsoren hat und für die Nummer.
Ach so, die bleibt doch.
Ja, die bleibt. Finde ich auch nicht schlimm. Also ich finde es voll okay. Das hat man ja bei den WEC-Autos zum Beispiel auch. Also finde diese T-Flügel viel, viel schlimmer. Aber ich bin gespannt, was sich die Teams bei dem Halo dann einfallen lassen. Zwecks Sponsoren und so. Also das wäre natürlich auch ein guter Platz für die Nummer. Dann tatsächlich. Also da bin ich gespannt auf, wie kreativ die damit umgehen werden. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein Ding. Wenn man das erstmal hat und die Teams damit arbeiten können, werden sie vielleicht da neue irgendwie Ansätze finden und vielleicht auch so ein bisschen die Formel 1 revolutionieren. Ja, in den 60ern, als die Heckflügel aufkamen, haben wir auch gesagt, oh mein Gott, was ist das denn gut? Da stimmte das auch, weil die waren 8 Meter groß, nach dem Motto. Und bei anderen Sachen auch. Also früher hat man auch gesagt, also anschnallen, das geht ja gar nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das hier so ähnlich sein wird. Ich glaube aber, dass es halt Probleme geben wird in irgendeiner Form.
Wir werden das Ganze natürlich auch hier bei Starting Grid weiter beobachten. Carsten, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Schon der nächste Anruf an der Leitung.
Ich bedanke mich.
Muss ich dich leider rausschieben. Sei uns nicht böse, aber ruf einfach nochmal an, wenn du noch was hast.
Ich hoffe, das hält bei euch Einzug, gell?
Das hält bei uns nicht nur Einzug, das wird zur Tradition.
Na super, dann hören wir uns.
Danke
dir. Viel Spaß euch noch.
Bis dann. Tschö.
Ciao.
Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hörer, der in der Leitung ist. Hallo, guten Abend.
Ja, hi zusammen. Hier ist der Carsten.
Dachte der nächste Carsten, wunderbar. So bleiben wir direkt beim Namen.
kann sowieso nicht genug von geben, glaube ich.
Oh, okay.
Ja, ich habe eine Frage zur Gesamtsituation und das spielt dann auch wieder ein bisschen so in diese Verstappen-Situation rein. Diese ganze Aufregung um die Situation, ich will euch mal fragen, ob die so groß wäre, wenn die Formel 1 insgesamt nicht so ein Problem hätte mit Überholmanövern und spannenden Rennen.
Gute Frage, schwierige Frage. Ja, Ole, kannst du gerne anfangen? Ich überlege mir.
Also ich glaube, das Ding, es ist halt, wie es auch schon immer in der Formel 1 war, jeder versucht, dem anderen irgendwie die Butter vom Brot zu nehmen. Ich glaube, das hat nichts mit vielleicht langweiligen Rennen zu tun. So langweilig finde ich die auch tatsächlich gar nicht. Oder mit, und wir haben auch tatsächlich kein Problem mit Überholmanövern. Wir haben eher ein Problem damit, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber dass es eigentlich zu viele Überholmanöver gibt. Genau aus dem DRS-Grund. Ich glaube, Luca hat das vorhin gesagt. Früher war es nämlich so, da wurde er eigentlich gar nicht überholt. Ja? Also guck dir mal ein Rennen vor 20 Jahren an. Das ist stinkend langweilig zum Großteil, weil die einfach hintereinander herfahren, abwarten, bis sie zur Box fahren zum Tanken, dann wird da überholt und dann führt 10 Runden vor Schluss der Erste mit 20 Sekunden Vorsprung und gewinnt, so nach dem Motto. Also jetzt mal übertrieben, gibt natürlich auch in die Einzelfälle. Aber im Prinzip war es sehr, sehr oft so und da wird quasi auch gar nicht überholt, weil die Abstände auch viel zu groß waren. Ja, also ich habe mit Christian neulich auch über das Punktesystem unterhalten. Ja, und früher gab es nur für die ersten sechs Punkte. Wenn du das heute machen würdest, ja, was da los wäre. Ja, das kannst du gar nicht machen. Früher ging das, weil früher ist nämlich gar keiner ins Ziel gekommen. Ja, und die ins Ziel gekommen sind, da war dann irgendwie die sechste 3 Runden überrundet und du musst dir die Qualifying-Ergebnisse mal angucken, da waren teilweise 7 Sekunden Unterschied oder was weiß ich was früher. Und was aber da wieder rausgekramt wird, immer wieder und immer wieder ist dieses Duell zwischen Anou und Villeneuve 79. Und das ist aber auch das Einzige, was da rausgekramt wird, wenn man sagt, ja, früher war das aber alles besser hier mit Racing und Überholmanövern und hier und da. Aber das stimmt nicht. Also so viel überholt wie jetzt wurde eigentlich noch nie. Aber vielleicht ist das halt auch genau der Punkt, dass das halt nichts Besonderes mehr ist. Aber ja.
Die Art der Überholmanöver hat sich halt einfach extrem verändert, ne? Weil du dich heute einfach ansaugst und dann vorbeifährst.
Genau.
Das ist halt wenig spektakulär.
Dem würde ich recht geben, dem stimme ich hundertprozentig zu. Ich glaube auch, dass, und da war ich immer ein Fan von der Argumentation von Max Mosley, der hat gesagt, die Menschen in Europa zumindest finden auch Fußball gut, obwohl da vielleicht mal ein 0-0 dabei ist oder ein 0-1 oder irgendwie so, weil dieses eine Tor dann halt wirklich was Besonderes ist und umgekehrt Basketball, Korbwurf ist halt nicht so aufregend und spektakulär wie ein Tor im Fußball. Also dafür habe ich auch Verständnis und ich glaube, wir hatten vorhin ja schon mal das Thema DRS. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so positiv ist für die Formel 1, weil wenn du ohne DRS überholen musst, dann ist dieses eine Manöver einfach wirklich was auf der letzten Rille ist. Oder jetzt wie diese Nummer von Max Verstappen in Austin zum Beispiel, darüber spricht man nicht nur wegen der Strafe, darüber hätten wir auch so gesprochen, weil es einfach eine wirklich klasse Aktion war. Oder auch die Nummer von Vettel außen vorbei an Bottas in der ersten, also grandiose Überholmanöver. Im Übrigen finde ich generell, dass Austin, was das Racing und die Zweikämpfe betrifft, ein wirklich klasse Rennen war. Das hat da wirklich viel geboten, nämlich auch tolle Zweikämpfe, spektakuläre Zweikämpfe, nicht nur DRS-Vorbeifahr-Zweikämpfe, weil die finde ich immer völlig überflüssig. Ja, aber das stimmt. Die Qualität der Überholmanöver, die war früher wahrscheinlich durchschnittlich höher als heute. Und das ist tatsächlich ein Problem. Gebe ich dir vollkommen recht.
Darf ich vielleicht noch eine andere Dimension aufmachen, Carsten? Ich glaube, dass gerade bei Max Verstappen sich die Geister so scheiden, weil wenn man sich mal anguckt bei Twitter, das Echo der Leute, wer hat sich dann auf die Seite von Verstappen geschlagen, wer nicht, wer meckert rum. Wenn wir jetzt mal in diese beiden Kernmärkte Großbritannien und Deutschland gucken, kann es natürlich sein, dass einige schon die Fälle, das ist bei Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht der Fall, aber gerade so ein Sebastian Vettel, die Fälle für ihn wegschwimmen sieht, weil so ein Verstappen, der kommt, der hat Bock und Fahrer, die Eier haben, gerade junge Fahrer, die Eier haben und sich auch wehren, die haben es in der Formel 1 generell immer noch ein bisschen schwer und werden mit dem extra kritischen Auge betrachtet. Und ich glaube auch, dass in Deutschland gerade diese Aufregung über Verstappen, vielleicht dann, man möchte es nicht sagen, ne, aber es ist auch ein Holländer. Ne? Und da hat der Deutsche einfach sein Problem mit. Das ist so. Ich glaube, da kann sich keiner irgendwie so richtig von frei machen. Wir machen uns auch drüber lustig. Selbst Red Bull macht sich ja selber auch drüber lustig, dass die Holländer immer mit ihren Wohnwägen kommen. Die haben sie ja in Österreich, glaube ich, mit den Wohnwagen über die Strecke fahren lassen. Und ich glaube, das spielt da auch noch mit rein. Ne? Gerade wenn dann einer wie Verstappen sich ja nicht versteckt und auch in die Kamera oder in dem Mikro in dem Interview sagt, dass er Gary Connolly ein Mongo ist. Ja, was natürlich eine schlimme Beleidigung ist, aber lässt sich den Mund nicht verbieten. Und das eckt an. Und diese Hörner muss er sich noch abschleifen. Aber ich glaube, dann kann er ein ziemlich großer werden, weil auch ein Michael Schumacher kam als junger, dreister Fahrer rein und wurde der beste Fahrer aller Zeiten. Also ich glaube, so kann man das vielleicht auch sehen. Wie würdest du das sagen?
Das ist leider etwas schwer zu vergleichen, weil zu Schumachers Anfangszeiten gab es keine Twitter-Kanäle oder sonstigen sozialen Medien. Deswegen ist die Frage für mich, ob haben die Briten vielleicht damals auch ihre Fälle davon schwimmen sehen oder Brasilianer und wer auch immer den Motorsport Formel 1 damals dominiert hat. Wahrscheinlich schon, weil Deutschland halt auch ein Riesenmarkt dann plötzlich geworden ist für die Formel 1. Ne? Ja. Also von daher, ich persönlich muss für mich sagen, ich habe kein Problem mit Verstappen, weil ich auf das Racing stehe, was er macht. Aber das hat man muss das unter sportlichen Gesichtspunkten sehen. Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, dass das an Herkunft daran liegt, dass halt, dass der Markt da wegbrechen könnte.
Ja, war ja nur ein Teil. Das kann ja nur ein Teil sein. Ja, es ist ja quasi, ich glaube, alles auch mit den Überholmanövern und Christian, wir haben ja gesagt, auch selbst DRS. Ja, ich bin dafür, es abzuschaffen, aber die Überholmanöverqualität ist auch außerhalb von DRS. Man sieht es ja auch, die Fahrer machen ja immer noch Fehler und deswegen würde ich das nicht von der Hand weisen, dass es nicht nur mit DRS zu tun hat.
Was konkret ist jetzt die Frage, um ehrlich zu sein?
Die Überholmanöveranzahl und im entgegengesetzte Überholmanöverqualität. Weil das ja einerseits ein großer Kritikpunkt ist, weil wir das ja auch in dieser Saison schon hatten, hier auch in der Sendung, dass es trotz, also auch außerhalb von DRS gute Überholmanöver gibt, dass es nicht nur mit DRS zu tun hat.
Ja, das stimmt, absolut. Also, aber ich glaube halt, dass die Überholmanöver, die wir mit DRS sehen, nicht alle, aber zu, ich weiß nicht, 3 von 4 halt überflüssig sind. Und die anderen, die ohne DRS stattfinden, die sind wichtig für die Formel 1 und fürs Racing, finde ich. Weil wenn man sich eben anschaut, Verstappen an Kimi vorbei war ja auch ohne DRS zum Beispiel. Und das war ein tolles Manöver. Also ich, ja, also für mich, aber da habe ich mich immer schon positioniert, für mich ist DRS überflüssig in der Formel 1. Und ich finde ja auch, dass momentan das Maß an Überholmanövern gut ist und fast ein bisschen zu viel. Also ich glaube, die Formel 1 könnte auch weniger vertragen und ja, aber das ist meine subjektive Meinung, das sieht auch vielleicht jeder ein bisschen anders.
Carsten, hast du noch was, worüber du sprechen möchtest?
Nö, sonst hätte ich soweit erstmal nichts.
Alles klar, dann bedanken wir uns herzlich für deinen Anruf, schönen Abend noch und
super, danke euch.
Alles erdenklich Gute.
Ja, danke.
Ciao. Aha, man kennt sich, wunderbar.
Ciao.
Ciao. Jungs, lass uns doch mal über was sprechen, was nichts mit dem Führungsduo zu tun hat. Lass uns über Toro Rosso sprechen. Ja, auch eines dieser großen Themen in Austin und darüber hinaus, denn Daniel Kia durfte mal wieder fahren, fuhr sehr gut, fuhr in die Punkte und darf jetzt nicht mehr fahren. Ja, die Saison beenden, ich wollte schon Serge Gnabry sagen, Pierre Gasly und
Brandon. Serge Gnabry wäre auch gut.
Wie ich darauf gekommen bin. Ja, Ole, dumm gelaufen für Herrn Kia.
Ja, das ist echt dumm gelaufen. Also ist richtig schön blöd für ihn. Man muss einfach aber auch mal sagen, Dani Kiat ist einfach die ärmste Sau der Formel 1. Also ich glaube, das, was mit dem gemacht wurde, so ganz insgesamt, das ist einfach ganz, ganz schlimm. Das fängt damit an, dass man ihn natürlich gegen Verstappen ausgetauscht hat, was man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon vor der Saison vorhatte. So, und dann muss der arme Junge halt zu Toro Rosso zurück und bringt dann natürlich keine Leistung. Ja. Würde ich auch nicht. Sagen wir mal so. Andere vielleicht schon, aber man darf da glaube ich dann auch nicht so das Alter vergessen und so und vor allen Dingen seine Entwicklung davor und seine Karriere davor. Aber dann jetzt hier holen sie ihn für ein Rennen zurück und da ist er halt auch wirklich richtig, richtig gut. Also muss man sagen, das war eins der besten Rennen von Dani Kiat in seiner Karriere, ist in die Punkte gefahren, war auch das ganze Wochenende gut, deutlich besser als Brandon Hartley, obwohl der Vergleich natürlich so ein bisschen hinkt, ja. Aber dann sagt man, okay, super, kannst nach Hause gehen, ja. Also das finde ich so ein bisschen unfair. Klar will man natürlich irgendwie Brandon Hartley gerne ausprobieren. Da reicht ein Rennen nicht für, aber ich persönlich hätte jetzt geguckt, ob Dani Kiat es vielleicht nicht doch drauf hat, ja, und ihn vielleicht noch beim nächsten Rennen hätte fahren lassen, vielleicht dann auch mit Gasly einfach wieder ersetzt, dann hätte man Kiat und Hartley fahren lassen können und dann hätte man gucken können, war das jetzt irgendwie nur eine Eintagsfliege und dann macht er sich irgendwie wirklich. Aber ja, so ist die Formel 1 Karriere von Dani Kiat wohl vorbei, auch wenn man jetzt Gerüchte liest, dass er vielleicht zu Williams gehen könnte. Ja.
Das werden alle bei Williams
gehen. Sonst sehen wir ihn aber wahrscheinlich in der Formel E nächstes Jahr, schätze ich mal. So wie alle anderen auch. Ja. Das ist ja so die zweite Liga der Formel 1, wenn man so möchte, wenn man das ein bisschen zynisch formulieren möchte. Und andererseits freut mich das für Brandon Hartley, muss man sagen, der ja sich gut geschlagen hat an diesem Wochenende und ich bin gespannt, wie das sich weiter verhält und ich würde mal auch ganz stark tippen, dass das nächstes Jahr die Fahrerpaare bei Toro Rosso sein wird.
Ja, Daniel Kiat, Christian, er fuhr ja auch ein bisschen unter dem Radar. Ne? Im Fernsehen hat man ihn auch nicht oft gesehen. Also der Name war immer zu lesen, das Kürzel KVY. Aber wirklich tolle Leistung von ihm. Hat sich davon nicht so sehr beeindrucken lassen, was um ihn herum passiert. Ja, jetzt hat Ole es gerade angesprochen, gerüchteweise Wise Williams. Bei Williams wird ja alles gehandelt, was auf dem Markt ist eigentlich. Und keiner weiß, ob Massa nicht doch noch ein Jahr dranhängt. Denn dann ist es eh vorbei mit allen Spekulationen. Erste Frage natürlich, könntest du dir Kiat bei Williams vorstellen? Zweite Frage, wenn Kiat nicht Formel 1 fährt, siehst du ihn auch in der Formel E nächste Saison?
Also die zweite Frage kann ich nicht beantworten, um ehrlich zu sein, weil ich habe viel zu wenig Kontakte in die Formel E, um das seriös einschätzen zu können. die erste Frage, Daniel Kiat und Williams, ja, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich weiß, dass die am Sonntagmorgen sich zumindest ganz informell mal verabredet haben für ein Gespräch. Das muss noch lange nichts heißen. Aber bei Williams glaube ich inzwischen, dass Robert Kubica eher nicht stattfinden wird. Ich glaube, dass Pascal Wehrlein eine Chance hat, aber dass es schwierig ist, weil Williams wird Pascal Wehrlein nur dann wahrscheinlich verpflichten, wenn es in irgendeiner Form ein finanzielles Entgegenkommen von Mercedes gibt. Und da hat Toto Wolff ja am vergangenen Wochenende in seiner Medienrunde angedeutet, dass irgendwann muss ein junger Fahrer dann auch mal auf eigenem Bein stehen. Also ob die große Unterstützung da noch da ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Williams pokert mit anderen Fahrern, mit Kubica zum Beispiel, um den Preis für Pascal Wehrlein so ein bisschen in die Höhe zu treiben. Aber ich weiß nicht, ob sie da erfolgreich pokern werden, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Toto Wolff sich auf dieses Spielchen einlässt. Und dann hat Dani Kvyat eine Chance, weil ich glaube, Dani Kvyat ist von all den Fahrern, die für Williams jetzt noch in Frage kommen, wahrscheinlich der Beste. Das ist natürlich eine sehr subjektive Beurteilung von mir, aber der konnte richtig gut Rennfahren. Ich meine, stand mit Red Bull Racing auf dem Podium, ist da gegen einen Daniel Ricciardo nicht groß abgefallen, ist sehr häufig auf Augenhöhe gefahren mit Carlos Sainz, der zu Renault kommt und direkt mal Nico Hülkenberg am allerersten Wochenende stehen lässt. Also natürlich kann man diese Vergleiche nicht so eins zu eins übertragen, aber das zeigt schon, Dani Kvyat fährt eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Also ich glaube, dem tut man manchmal ein bisschen Unrecht. Natürlich hat der blöde Böcke drin gehabt, ja, da muss man gar nicht schönreden. Sochi damals mit Vettel war eine extrem dumme Nummer, geht nicht anders. Dann Singapur, wo er jetzt das Auto wieder weggeschmissen hat, war auch eine völlig unnötige Aktion. Aber ich glaube, der kann Auto fahren. Und wenn es jemand versteht, seine angeschlagene Psyche so ein bisschen aufzupäppeln und den reinzusetzen, ihm eine Wohlfühlatmosphäre zu geben, dann glaube ich, dass der durchaus nochmal so ein bisschen durchstarten kann, weil Rennfahren kann er ganz gut. Da bin ich überzeugt davon.
Bis 22 Uhr sind wir noch live hier für euch da. Starting Grid live, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und wir möchten euch immer noch einladen, mitzumachen, anzurufen und mit uns über eure Themen der Formel 1 zu diskutieren, eure Meinung hier kundzutun. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch stellen. 0228 8236 9469 ist die Telefonnummer oder kevin.scheuren bei Skype. Das Hashtag Starting Grid MSR live ist der Hashtag, wenn ihr bei Twitter und bei Facebook mit uns sprechen wollt, und da haben wir schon einige Meinungen reinbekommen. Robert Schmidt schreibt, ich denke, Vettel ist auf Augenhöhe mit Hamilton, die Technik hat die WM entschieden, aber so ist es nun mal im Motorsport. Helge schreibt, tendiere eher zu anderer Meinung, Vettel hat schon Fehler gemacht und, Vettel hat schon Fehler gemacht und nicht zu vergessen, Baku, das war fatal. Und wir haben eine Frage reinbekommen von Daniel Moreno. Hallöchen, was haltet ihr von der Gleichheit der Motorenhersteller? Sollte die Leistung nicht angepasst werden, Christian? Einheitsmotoren ist ja auch immer so ein Thema, was in der Formel 1 heiß diskutiert wird.
Natürlich verstehe ich den Ansatz, und man wird dann ja, also erstens mal würde man Helmut Marko, glaube ich, sein Lebensthema wegnehmen. Was soll er denn noch sagen, wenn er nicht über Renault schimpfen kann?
Er könnte über Dani Kiat sprechen.
Ja, genau, stimmt. aber nee, also für mich persönlich, und da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Meinungen, aber meine ganz persönliche ist, für mich gehören unterschiedliche Hersteller in allen Bereichen zu Formel 1 einfach dazu. Also auch wenn es vielleicht bedeutet, dass es ein bisschen teurer ist, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass ein Team mal, wenn es auf den falschen Motor setzt, einfach eine Krise durchmacht, so wie McLaren jetzt gerade, Aber das macht ja die Geschichte der Formel 1 auch aus, dass Teams diese Wellenbewegungen haben, dass sie auch für die Entscheidungen an Partnern letztendlich die Konsequenzen tragen müssen. Also für mich gehört das dazu. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich würde auch Reifenkrieg wieder cool finden. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt, die dagegen sprechen, zum Beispiel das Finanzielle, das Testen und so weiter und so weiter. Aber ich persönlich fände es schön, wenn auch da wieder mehr Varianz drin wäre in der Formel 1.
Das ist ja auch so ein interessantes Thema, was auch wieder durch viele Foren geistert. Reifenhersteller, wir haben jetzt nur Pirelli. Pirelli bringt ja jetzt nächstes Jahr nochmal eine softere Softmischung, Hypersoft oder wie das dann heißt, mit Megasoft, was auch immer. Bin ich ja mal gespannt. Also da würde ich mir auch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf wünschen. Konkurrenzkampf gibt es jetzt eventuell auch hier in der Telefonleitung. Na, ich hoffe nicht, ne? Aber wir haben einen neuen Hörer am Start hier bei Starting Grid Live. Ja, wer bist du und worüber möchtest du sprechen?
Hallo, ich bin der Christopher.
Hi Christopher,
und grüß dich. Ich möchte als erstes mal über Verstappen sprechen, nochmal, ja. Und zwar über seine Aussage mit dem Mongo, weil das fand ich schon sehr heftig, ja. Also dass ein junger Fahrer, dass der mal auch immer über die Stränge schlagen darf, ist klar, ja. Aber so ein Ausrast, also das ist ja schon, ich fand das sehr heftig, ja. Was würdet ihr denn da jetzt so als Strafmaß festlegen?
Puh, sehr schwierig. Also im Grundsatz gebe ich dir mal völlig recht, weil ich finde auch, dass Mongo noch viel unnötiger ist zu sagen, als hätte er zum Beispiel einfach Idiot verwendet. Letztendlich wäre es auf genau das Gleiche rausgelaufen und er hätte seinem Ärger auch Luft machen können, aber das ist irgendwie eine... Für mich, und vielleicht geht es da anderen Menschen anders, aber für mich ist das ein anderes Level der Beleidigung, als wenn du einfach sagst, Idiot, weil halt auch was Respektloses und was Herabwertendes mit Menschen, die mit mongoloider Behinderung leben, zu tun hat. Welche Strafe soll man da denn jetzt aussprechen? Das finde ich ist extrem schwierig. Bei Vettel hat man es damals bei einer Verwarnung belassen, glaube ich. Habt ihr das im Kopf, Kevin, Ole, was man da gemacht hat?
Bei Fuck off Charlie?
Ja, genau, bei dieser Charlie Whiting Nummer.
Ja. Ja, und dann eine Verwarnung.
Genau, auf Bewährung, glaube ich, auch irgendwie. Also irgend sowas. Ich glaube, man sollte ihm vielleicht eine Geldstrafe aufs Auge drücken, wenn man es ganz klug macht. Gibt man das irgendwo in eine Mongoloiden-Stiftung oder so rein, dann dieses Geld, was er da spendet, dann soll er vielleicht ein paar Tage junge Fahrer erziehen oder irgendwie was Motorsport-Soziales in Anführungsstrichen machen und ihm ganz klar sagen, du fährst jetzt auf Bewährung und wenn nochmal sowas passiert, dann vielleicht... musst du auch mal mit einer Gridstrafe oder einer Sperre oder wie auch immer rechnen. Das würde ich tun. Und ich weiß natürlich jetzt nicht aus dem Kopf, ob das alles sich mit den vier Statuten deckt, weil das ist ja auch nicht so, dass man da einfach sagen kann, ich überlege mir jetzt, was so gut ist. Da gibt es ja auch ein Gesetzbuch dafür. Also das weiß ich jetzt nicht, ob sich meine Maßnahmen mit dem decken würden. Aber so würde ich das, glaube ich, spielen. Weil ihn direkt jetzt mit einer Gridstrafe zu bestrafen oder mit einer Sperre oder so, das fände ich schon ein bisschen hart. Und noch was kommt nämlich dazu, dieser Kerl, der ist ja verdammt jung. Also wenn ich abends mal wo weggehe und dann kommt so ein kleiner Bubi halt her und dem fällt irgendwas über den Mund, ja, das in dem Alter passiert halt. Max Verstappen hat den großen Nachteil, wenn ihm so ein Fehler passiert, wie er jungen Menschen sehr, sehr häufig passiert, passiert es ihm halt im Fernsehen. Das beknackt.
Ja, das stimmt. Christopher, beantwortet das deine Frage?
Ja, das beantwortet sie auf jeden Fall.
Da darf ich die Gegenfrage stellen. Was würdest du denn vorschlagen an Sanktionen?
Ich bin da auch hin und her gerissen. Ja, auf der einen Seite finde ich, es sollte härter bestraft werden als Vettel letztes Jahr, weil es ja, wie du auch schon gesagt hast, nochmal eine andere Stufe ist. Direkt eine Sperre. Das ist halt ein sehr drastisches Mittel, ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, eine Geldstrafe, tut das so jemandem weh? Ist halt auch ein Punkt.
Ja. Ja, nö. Wahrscheinlich nicht.
Nicht wirklich, ne?
Ich muss ja ein Rennen mit Wohnwagen fahren oder so.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird keine weitere Strafe geben.
Nein.
Weil es einfach, ich denke, sie werden wissen, dass diese Strafe auch ein bisschen überhart war, wahrscheinlich so, wenn sie es nochmal rekapitulieren und sie deswegen dann so sagen, ja, aus den Emotionen heraus, man sollte seinen Vater eher bestrafen mit Streckensperre, dass er nicht auf die Strecke darf.
Sollte man da vielleicht in dem Zusammenhang mal generell über neue Strafen für die Fahrer nachdenken?
Ich habe eine Idee. Jos Verstappen muss ein Rennen fahren in dem Auto. Das ist Strafe fürs Team. Ja?
Der kommt da doch gar nicht mehr rein.
Nein, das stimmt. Strafen für Fahrer, neue Strafen für Fahrer, ja, weiß ich nicht. Da müssen wir so mal, auch vor allem, dass wir mal nachlesen können, für was gibt es welche Strafe. So, du weißt,
das, ja, das ist ja aber gar nicht definiert, so richtig. Eben, also in gewisser Weise, aber dann auch wieder nicht. Das wird ja immer noch so, och, hier gibt's mal das und hier gibt's mal das. Und so früher wusste es halt, gab's Stop and Go einfach. Ja? Ja.
Die Strafe sind
vergessen. Also weiß ich nicht, vielleicht sollte man auch die Fahrer mit Punktabzug bestrafen stattdessen.
Ja, haben wir das auch gesagt.
Unmöglich, ja.
Die Teams vor allem bestrafen, weil dann würden sie vielleicht die Fahrer dazu bringen, auch mal ruhiger zu bleiben. Weil ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen teamgesteuert. Weil ich glaube, Christian Horner findet das natürlich jetzt nicht, also das ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Der weiß auch, wie man provoziert. Und Dr. Helmut Marko fährt auch diesen Schuh mit. Also von daher, irgendwo kommt's ja auch von der Führung. Ne? Ich weiß das nicht, Christian Nimmervoll, wie ist es bei dir im Team? Ich weiß, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen. Ne? Hast du deine Leute im Griff?
Oh, ich weiß ja nicht, was die so tun, wenn ich nicht da bin.
Weil Ruben Zimmermann fragt nämlich, was der beste Motorsport-Total-Mitarbeiter im Tippspiel von meinsportheute.de bekommt, weil die gewinnen natürlich nicht die zwei Karten für Ungarn.
Ja, da führt ja nach wie vor der Ruben Zimmermann, oder? Ja,
eben deswegen. Ja. Aber das wird ja dann, wenn er es bleibt bis zum Ende der Saison, kommt wieder der Zweite den Preis bekommen.
Ja, genau. Also da wird es dann direkt den ersten Kraftausdruck geben von Ruben mir gegenüber, schätze ich mal. Wird mich einen Idioten schimpfen. Wahrscheinlich, weil er die Karten nicht gewinnen darf.
Nee, weil er fragt ja tatsächlich.
Keine Ahnung, was war die Frage? Ich habe jetzt irgendwie.
Würde von Christian gerne wissen, welchen Preis der beste Motorsport-Total-Mitarbeiter beim Tippspiel bekommt.
Ach so, ja, muss ich mir was.
Eine Reise nach überlegen. Ungarn.
Ja, ohne genau. Formel 1.
Nee. Also zu mir passen wird ja eine Flasche Wein oder so eigentlich. Aber ich überlege mir was. Besprechen okay. Wir dann noch.
So, Ruben, du hast es hier zuerst gehört. Christopher, hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, ich hätte da schon noch was, ja. Und zwar vor, ich meine, es ist jetzt ungefähr genau ein Jahr her, ist Nico Hülkenberg dann quasi nach Renault gewechselt. Das erste Jahr jetzt, ist ja eher so mittel gewesen. Er ist ja dahin gewechselt in der Hoffnung, dass Renault als Werksmannschaft in den nächsten Jahren mal wieder oben angreifen kann. Ja, inwiefern geht dieser Plan auf? Ja, insbesondere wenn man bedenkt, dass ja dann auch nächstes Jahr McLaren mit Renault-Motoren bestückt wird und bei denen ja das Chassis schon seit Jahren sehr hoch gehandelt wird.
Und bedenke, dass Carlos Sainz sein neuer Teamkollege ist.
Genau, das kommt noch erschwerend hinzu.
Christian.
Ja, also ich glaube, dass die Entscheidung gar nicht so schlecht war, die Nico Hülkenberg da getroffen hat, weil der Saisonauftakt, die erste Hälfte, war natürlich mittelmäßig, aber Nico Hülkenberg betont ja auch immer, dass er sich da auch gar nicht mehr erwartet hat im ersten Jahr, das nehme ich ihm auch ab. Die Formkurve zeigt aber jetzt schon eigentlich nach oben, also Renault etabliert sich gerade so als erster Verfolger, gemeinsam mit teilweise McLaren, en surprise hätten wir nicht gedacht am Jahresanfang. Also er gehört eigentlich relativ permanent, mit ganz wenigen Ausnahmen ist Renault jetzt Top 10 Qualifying fähig. Ich glaube, dass diese Formkurve weitergehen wird und Renault trifft halt auch im Hintergrund richtige Entscheidungen, die sich dann vielleicht auch erst 2019 und darüber hinaus auswirken werden, wie eben zum Beispiel diese Verpflichtung von Marcin Butkowski. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wäre Carlos Sainz von Anfang an in diesem Auto gesessen, wären die in der Konstrukteurs-WM mit Sicherheit ein Stück weiter. Und dann sind wir auch schon beim großen Problem, das Nico Hülkenberg hat, nämlich Carlos Sainz. Weil, dass der da reinkommt in dieses Auto und auf Anhieb, auf Augenhöhe, ich glaube, das kann man so formulieren, wenn man das ganze Wochenende ein bisschen beobachtet hat, mit Nico Hülkenberg fahren kann, das gibt dem Nico mit Sicherheit ein bisschen was zum Nachdenken. Also da hat Renault eine gute Entscheidung getroffen wahrscheinlich. Da hat man per sofort jetzt zwei Autos, die in der Lage sind zu punkten. Für die Zukunft zwei Fahrer, die sich gegenseitig antreiben werden. Und ich bin gespannt, wie sich das auch in der Dynamik zwischen den beiden entwickelt, weil ich glaube, Nico Hülkenberg, wenn da ein Teamkollege da ist, der vielleicht dann und wann mal mit seinem Vater auch ein bisschen intern Politik zu machen versucht, wie da Nico Hülkenberg dann reagiert, wenn es auch mal um Podestplätze geht vielleicht und nicht mehr um den neunten Platz, bin ich gespannt, also was da passiert. Aber ich sehe Renault schon auf einem ganz guten Weg. Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft fahren werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ausschließen kann man es natürlich auch nicht, aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Aber dass die Formkurve konstant nach oben geht, das glaube ich schon.
Christopher, okay. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
Ja, ich hab zu danken, ja, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ich bin durch euch aufmerksam geworden durch den Artikel auf motorsport.com und habe euch dann auch sofort auf Facebook geliked und da hattet ihr ja nochmal alle Namen, die dann geliked hatten, vorgelesen. Ja. Da wollte ich mich auch nochmal für bedanken. Sehr schön, sehr cool, danke.
Sehr gerne, machen wir gern gemacht. Bleib bei uns, alles. Bleib uns treu.
Mach ich.
Mach's gut, ne? Schönen Abend noch.
Mach's besser, ciao.
Ja, am kommenden Wochenende ist ja auch schon wieder Formel 1, Freunde. Ja, das ist ja der große Preis von Mexiko. Das ist ja auch unsere Vorschau so ein bisschen. Da kommen wir dann natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben schon den nächsten Hörer in der Leitung. Machen aber eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid Live, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Starting Grid Live, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, Ole Waschkau und dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Wir freuen uns, dass ihr so rege euch an der Diskussion beteiligt und auch anruft. Ja, das freut uns wirklich sehr. 0228 8236 9469 ist die Nummer oder kevin.scheuren bei Skype. Und wir haben den nächsten Hörer in der Leitung. Hallo, wer ist da?
Hier ist der Jo. Guten Abend zusammen.
Guten Abend, Jo. Was können wir für dich tun?
Ja, ich wollte mich eigentlich nur mal, ich wollte mal ein Statement abgeben zu dieser ganzen Diskussion über diesen Maurizio Arrivabene. Ich würde es fatal finden, wenn man in der derzeitigen Situation von Ferrari, beziehungsweise wenn man sich die Entwicklung von Ferrari in dieser Saison, beziehungsweise auch in der letzten Saison teilweise ansieht, wenn man da jetzt so einen Schlussstrich zieht, beziehungsweise wenn man da jetzt diesen Funktionär dafür verantwortlich macht, dass man jetzt da vielleicht in der Krise steckt. Ja, finde ich nicht gut. Das ist ja jetzt nicht nur bei der Formel 1 zu betrachten. Solche Vorgehensweisen bin ich ein ganz klarer Gegner für. Ich bin da eher dafür, in Richtung Stabilität zu denken. Und auf jeden Fall, ich würde an einem Arrivabene definitiv zumindest bis Mitte der nächsten Saison festhalten.
Ja, möchtet ihr was dazu sagen?
Ja, ich, weil die Geschichte ja auch von mir kommt letztendlich. Ich stimme dem zu, von außen betrachtet. Ich würde auch, Ferrari, glaube ich, wäre ganz gut beraten, wenn die Stabilität einkehren lassen würden, weil der Trend ist ja eigentlich ein positiver grundsätzlich mal. Natürlich waren die letzten Wochen jetzt nicht ganz so erfreulich aus Ferrari-Sicht, aber der Trend ist eigentlich positiv. Natürlich sehen wir aber nicht ganz rein, ob denn Maurizio Arrivabene vielleicht Fehler gemacht hat. Es gab ja mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir das auch geschrieben hatten, aber es steht ja im Raum, dass vor Singapur zum Beispiel es keine Absprache gab, wie man sich denn am Start verhalten soll. Das ist eigentlich Usus in Teams, dass so etwas stattfindet und fällt auch eigentlich unter andere Ingenieure in dem Bereich. Aber letztendlich ist, wie gesagt, immer der Teamchef der sich halt drum kümmern muss, dass die Prozesse
laufen. Ja, auf jeden Fall. Letztendlich muss es auch immer einen Verantwortlichen geben. Nur die Frage ist halt, verantwortlich für was? Wenn man sich den sportlichen Erfolg ansieht, beziehungsweise die Entwicklung kurz- bis mittelfristig, bin ich der Meinung, dass man da durchaus drauf aufbauen kann. Natürlich gibt es jetzt da technische Defekte, die da in den letzten Wochen vorgekommen sind. Das ist aber kein Beinbruch, denke ich mal. Das ist jetzt ziemlich fatal für diese Saison, für den Ausgang dieser Saison wahrscheinlich. Aber für die nächste Saison sehe ich da durchaus gute Karten für Ferrari und dem kann ich mich jetzt nur wiederholen. Da würde ich durchaus dran festhalten und in Richtung Stabilität gehen, auch im Managementbereich.
Ja.
Ja.
Du, hast du sonst noch was?
Soweit keine Frage, aber vielen Dank. Okay.
Ja, gerne, ne? Dafür sind wir da.
Und auch nochmal von, mir, da kann ich mich dem Vorredner nur anschließen. Ihr macht das richtig gut und ich glaube, ihr seid da ein eingespieltes Team und weiter so. Ich höre euch gerne zu.
Vielen lieben Dank, freuen wir uns sehr.
Danke.
Jo, mach's gut. Schönen Abend noch. Danke für den Anruf, ne?
Jo.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao. Also, wenn ihr noch dabei sein wollt, bis 22 Uhr sind wir noch live für euch dabei hier auf meinsportradio.de 0228 8236 9469 oder kevin.scheuren bei Skype. Seid dabei, ruft an hier bei Starting Grid Live, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Gut, dann wollen wir doch mal so ein bisschen ein Auge auf Mexiko werfen, meine beiden lieben Kollegen, denn das nächste Rennen steht an. Lewis Hamilton kann Weltmeister werden und diese Strecke in Mexico City, die ist natürlich bestimmt durch dieses Stadion, wo dann auch die Siegesfeier stattfinden wird. Und aber es ist auch irgendwie eine sehr interessante Strecke, weil, Ole, sie verbindet ja so ein bisschen das Beste von damals mit dem Besten von heute eigentlich. Es ist eine sehr interessante Strecke.
Wie ein guter Radiosender, könnte man fast sagen.
Ja, ne? Der beste Mix.
Die besten Hits der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. 2000er und das Beste von heute, natürlich.
Nur keine Steigung.
Also ich freue mich auf Mexiko. Die Strecke war früher schon besonders irgendwie. Das hat sie nicht verloren, auch wenn man natürlich ja die letzte Kurve weggenommen hat. Aber man hat ja jetzt das Stadion gebaut, wo natürlich Lewis Hamilton am Sonntag seine Weltmeisterschaft feiern wird. Also als hätte man es geschrieben. Ja? Also alles andere würde mich wundern tatsächlich. Und in den letzten Jahren war Mexiko tatsächlich immer eine sehr, sehr spannende Strecke. Mit sehr, sehr interessanten Rennen und sehr interessanten Vorkommnissen, weil sie so, ja, auch wenn sie natürlich ein bisschen moderner gemacht wurde, trotzdem so ein bisschen einzigartig ist. Also es ist ein ganz merkwürdiges Layout eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Und dann hat man diese ultralange Gerade. Ja, da bin ich übrigens gespannt, wie sich da die Höchstgeschwindigkeiten dieses Jahr entwickeln, ja, ob die da wieder rankommen. Also wahrscheinlich sind sie da ein bisschen tiefer, aber wie hoch sie dann sein werden im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und ja, ich freue mich auf Mexiko. Ich glaube, ist ja auch von der Stimmung her immer super und ich glaube, das wird auch wieder ein super Wochenende. Vielleicht nicht so für McLaren Honda, ja, also Fernando Alonso kriegt ja, glaube ich, wieder eine Gridstrafe. Ist natürlich bei dem Rennen fatal. Kann mich noch an 2015 erinnern, wo die 30 km/h langsamer waren auf der Geraden. Das war toll. Und bin aber gespannt, ob Ferrari da ankommt, weil es wird ja warm.
Tja, Christian, es ist ja so ein bisschen die letzte Chance für Sebastian Vettel, vielleicht doch noch was zu reißen. Er kann nur darauf hoffen, dass Lewis Hamilton ausscheidet. Siehst du Ferrari denn in der Position überhaupt, an diesem Wochenende dann was mitzunehmen? Oder ist Mercedes in der aktuellen Form zumindest für die Top-Favoritenrolle schon gesetzt?
Ja, also nach dem, was wir jetzt in den vergangenen Wochen gesehen haben, glaube ich schon, dass man Mercedes auch für Mexiko favorisieren muss. Ich tue mich aber schwer mit der Einschätzung. Es wird ein bisschen temperaturabhängig sein. Also es wird auch die Tagesform, wie trifft man das Setup, wie harmoniert das Auto mit der Strecke, das wird alles eine Rolle spielen. Aber was die WM angeht, glaube ich, ist die letzte Chance für Sebastian Vettel schon längst weg. Also auch wenn jetzt Lewis Hamilton ausfällt und Sebastian Vettel gewinnt, ändert sich überhaupt nichts mehr an der Ausgangsposition, weil Lewis Hamilton muss in drei Rennen ein einziges Mal Fünfter werden und selbst dann müsste Sebastian Vettel alle drei Rennen gewinnen und das ist eine Wahrscheinlichkeit, also die geht tatsächlich gegen Null. Das ähnelt, glaube ich, Lotto-Sechser-Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, da die Nummer ist durch. Die Frage ist nur noch, wo passiert's? Und da sagt Ole ganz richtig, in diesem Stadion in Mexiko wäre natürlich eine WM-Party von den Bildern her sicher cool. Trotzdem, auch wenn ich persönlich dieses Stadion, was die Bilder angeht, wirklich klasse finde, schwingt da für mich auch ein bisschen Wehmut mit, weil dieses Stadion steht halt da, wo früher die berühmte Peralta war. Und die Peralta war eine ganz außergewöhnliche Kurve oder Peraltada, weiß ich bis heute übrigens nicht hundertprozentig, wie die wirklich heißt. Früher wurde immer
Letzteres.
Letzten. Genau, weil früher wurde immer Peralta gesagt, seit Mexiko wieder zurück ist, heißt immer Peraltada, aber egal. Aber da gab es ja grandiose Überholmanöver, also das legendärste wahrscheinlich Nigel Mansell außen vorbei an Gerhard Berger 1990, ganz toll, das fehlt. Ansonsten finde ich Mexiko auch einen schönen Grand Prix mit tollen TV-Bildern vor allem.
Ich nehme mich an letztes Jahr, als Nico Rosberg dort gewonnen hat, ich meine, das war so, und dann hat er doch alles vergessen im Auto. Da musste er wieder zurück.
Das war... Oder Vorletztes Jahr ist er ja Zweiter geworden,
Ach ja.
Da musste er ja, das war ja das, wo er immer nur Zweiter werden musste.
Das war das Jahr davor. Das war das erste Rennen, was er gewonnen hat, wo er dann irgendwie gefühlt 12 Rennen hintereinander gewonnen hat. Stimmt.
Ja, genau.
Richtig, hat er alles vergessen damals im Auto. Möchte dann ein Team natürlich ins Spiel bringen noch, das Red Bull Racing. Max Verstappen, so er denn keine Strafe bekommt. Da dürfte jetzt technisch eigentlich alles laufen bis zum Ende der Saison. Und da haben wir auch eine Frage reinbekommen von Chris. Die können wir dann in dem Zusammenhang auch schon stellen, weil jetzt ist es ja schon soweit, dass man so ein bisschen auch an die nächste Saison denkt. Er will einen Ausblick für die nächste Saison haben. Wieder Vettel gegen Hamilton oder schafft Verstappen den großen Sprung? Und Christian, Max Verstappen war ja der erste von den beiden Red Bull-Fahrern, der seinen Vertrag längerfristig verlängert hat bis 2020. Man möchte das natürlich mit Daniel Ricciardo auch machen, aber wir wissen auch, wie das bei Red Bull Racing läuft. Wenn der eine verlängert hat, der andere aber noch nicht, dann könnte der schon verlängert hat, ein bisschen im Vorteil sein. Und wenn Daniel Ricciardo sich da im Zocken üben will, ich glaube, dann wird der nächste Saison Probleme haben. Schafft Max Verstappen dann den nächsten Schritt Richtung Weltmeistertitel?
Also sagen wir mal so, wäre ich jetzt der Manager von Daniel Ricciardo, und ich glaube, er hat keinen, weil immer Red Bull das für ihn gemacht hat, also zumindest wäre mir nicht bewusst, dass er jemanden hat. Also er hat natürlich einen Rechtsanwalt, aber ich glaube, er hat niemanden designierten, der sich wirklich als Manager um sich kümmert. Aber dann würde ich Daniel Ricciardo raten, beobachte sehr genau, was in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Team passiert und ob es da vielleicht Tendenzen so ein bisschen pro Max Verstappen gibt, die sich entwickeln, weil Mark Webber kann ein Liedchen davon singen, wie das ist, wenn zwar, ich glaube nicht, dass man Mark Webber bewusst sabotiert hat, also nach wie vor nicht, und auch Mark Webber glaubt das nicht, aber ich habe es mal in einer Kolumne so formuliert: Sebastian Vettel haben sie halt noch ein bisschen mehr geliebt, einfach. Und ich glaube, dass das jetzt bei Max Verstappen ganz ähnlich ist, weil dieser Riesenhype auch mit den Holländern stattfindet gerade. Überall in Europa sind quasi die Orandias, die Max Verstappen hinterherkutschen. Das ist eine Riesenwelle einfach. Das hilft Red Bull auch fürs Marketing. Vielleicht gibt es sogar einen Grand Prix der Niederlande. Da muss Daniel Ricciardo, glaube ich, aufpassen, dass er nicht ins Hintertreffen gerät. Und ich finde ja auch, wenn man so die letzten Wochen und Monate beobachtet hat an den Rennwochenenden, vom puren Speed her, wenn es wirklich auf die eine Runde geht, wenn es ums Qualifying geht, in den freien Trainings, wenn es darum geht, einfach den Speed umzusetzen, dann läuft Max Verstappen Danny Ricciardo tatsächlich so ein bisschen den Rang ab inzwischen. Also er ist ja konstant schneller. Wo Danny Ricciardo dann seine Qualitäten ausspielen kann, ist einfach, wenn es darum geht, im Rennen intelligent zu fahren. Dadurch kann er das momentan noch ganz gut kompensieren. Aber ich glaube, Max Verstappen hat einfach, dadurch, dass er auch so jung ist, noch gut Entwicklungsspielraum nach oben, sich zu steigern. Und ich kann verstehen, wenn Helmut Marko auch für sich sagt: Ich sehe mit Verstappen die noch etwas bessere Perspektive als mit Daniel Ricciardo für dieses Team. Auch wenn Daniel Ricciardo für mich auch ein ganz toller Fahrer ist, den ich auch persönlich sehr mag. Also das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, Max Verstappen ist nochmal was ganz, ganz Außergewöhnliches.
Die Situation kennt auch Sebastian Vettel ganz gut. Ne? In seinem letzten Jahr bei Red Bull, als klar war, er geht zu Ferrari, haben sie ihm auch eigentlich nichts mehr gegeben. Wurde er nicht sogar teilweise von den Meetings ausgeschlossen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, kaum noch Informationen bekommen dann, logischerweise. Aber es war schon zu sehen, dass bei Red Bull, und da haben wir auch schon in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, was Fairness angeht, dann zappenduster ist für den anderen Fahrer. Deine Kiert kennt das ja.
Ja.
Dann haben wir noch einen Fahrer, der natürlich auch seinen Vertrag verlängert hat. Da freut sich jeder eingefleischte Formel-1-Fan natürlich: Fernando Alonso. Und hat McLaren Honda das nicht toll gemacht? Wenn die Leistung auf der Strecke schon nicht reicht, dann wenigstens im Social-Media-Bereich und in Videos machen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ein sehr unterhaltsames Video, mit dem sie bekannt gegeben haben, dass Fernando Alonso auch 2018 noch Fahrer bei McLaren Honda sein wird. Ja, und ihr habt ja geschrieben, Christian, auf eurer Seite, er hat ja doch an Rücktritt gedacht, ne, nach Indy.
Ja, also ich glaube, er hat sich alles Mögliche überlegt, dieses Jahr auch IndyCars vielleicht zu fahren, zumindest 500. Die ganze Saison glaube ich nicht, dass so hoch bei ihm im Kurs stand. Ich glaube, er hat auch mit Williams mal zum Zeitpunkt geredet, das aber für sich dann verworfen. Er hat, und das weiß ich, er hat mit sich über Flavio Briatore bei den Top-Teams beworben, da stieß er aber nicht auf so viel Resonanz. Also ich glaube, er hat wirklich alle Optionen mal durchgedacht und da wahrscheinlich auch mal dran gedacht, zurückzutreten oder zumindest ein Sabbatical, also eine Auszeit für ein Jahr zu machen. Ich glaube, in der Situation, in der er war, muss man sagen, er hat sich mit allem auseinandergesetzt. Einfach, weil er wirklich alle Optionen sich anschauen wollte.
Aber Ole, wir sind froh, dass er nächstes Jahr noch bei McLaren fährt, oder? Ich meine, es kann ja nur bergauf gehen und vielleicht geht ja nächstes Jahr dein Tipp auf, dass McLaren Honda-Konstrukteursmeister wird.
McLaren-Renault.
Stimmt, McLaren-Renault, ja.
Außer natürlich, sie branden das trotzdem als Honda. Nur für
den Fall, wenn es nicht läuft. Gag.
Nee, das würde ich auch gut finden. Oder als McLaren-Nissan. Das wäre... Stell dir das mal vor.
Ja, hier übrigens, kurz eingeworfen, Gene Stecher schreibt bei Twitter, Peraltada ist richtig. Ja, hast du selbst recherchiert, ja. Christian?
Stimmt, ich habe dazu mal einen Artikel gemacht und Gene Stecher ist im Übrigen ein Kollege von mir, Grüße an Jörg, hallo, danke für den Hinweis. Ich wusste auch, dass ich das selbst recherchiert habe, aber ich wusste nicht mehr, was bei dieser Recherche rausgekommen war. Deswegen habe ich das jetzt so formuliert. Aber danke für den Hinweis.
Ja, ich glaube, dass das für Fernando Alonso tatsächlich die beste Wahl ist. Weil es ist ein Neuanfang. Und wie du es richtig sagst, es kann nur besser werden, weil schlechter kann es nicht, geht nicht mehr. Und wenn man jetzt sich so mal die Leistung von Renault und insbesondere auch von Red Bull dieses Jahr anguckt und in den vergangenen Jahren und dann sich anguckt, was McLaren auf Strecken machen kann, wo der Motor nicht so wichtig ist, ja, also in den letzten Jahren, dann, und wenn man dann 1-1 zusammenzieht, könnte man darauf kommen, dass es nächstes Jahr für McLaren wieder gut läuft. Und das glaube ich auch. Und sind wir mal ehrlich, wo soll er denn sonst hin? Ja, also wirklich zu Williams, also das will ja auch keiner sehen.
Das
weil
ist Williams genau.
Williams ist ja auch irgendwo im Nichts. Ja, also das ist ja, die sind ja so egal mittlerweile. Die sind egaler als Julian Palmer nach diesem Wochenende. Fast. Nicht ganz. Ja, obwohl das mal wieder relativ gut war, aber Stroll, was der da wieder gefahren hat, also, und, deswegen glaube ich einfach, dass das die richtige Wahl ist. Ich glaube, wenn er eine ganze Saison Indycar fährt, wenn man sich mal die Indycar-Rennen außer das Indy 500 und noch so ein, zwei andere guckt, das ist auch schon ein ganz harter Tobak. Und Formel E will er auch nicht fahren, glaube ich. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber er fährt ja jedenfalls Daytona 500 nächstes Jahr.
Tja, so, immerhin.
Ich glaube, Ole, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass tatsächlich das der Knackpunkt ist. Er hat in Wahrheit keine anderen Möglichkeiten gehabt. Ja. Die einzige, die er gehabt hätte, das glaube ich schon, wäre Renault gewesen. Und vielleicht wäre das aus seiner Sicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass mit Renault es bergauf geht. Und eins noch zu McLaren vielleicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe in den letzten Wochen, kriege ich so das Gefühl, dass die vielleicht sich genau wieder falsch entschieden haben, den Honda-Motor jetzt loszuwerden. Weil ich glaube, Honda hat ja eine Grundsatzentscheidung getroffen, in der Formel 1 zu bleiben. Und wenn man die Honda-Mentalität kennt, dann werden die sich nicht jahrelang demütigen lassen. Also die werden das jetzt sehr akribisch analysieren, was da schiefgelaufen ist. Und ich verstehe Red Bull und Helmut Marko, die ja auch erstmal die Vorbehalte hatten und mit Honda schon mal gesprochen hatten und sich dann dagegen entschieden haben, jetzt aber doch dafür. Ich glaube, die glauben dran, dass Honda das auf die Reihe bekommt. Und ich traue das Honda auch zu. Und dann steht McLaren wieder als der Gelackmeierte da, wenn Honda plötzlich ein Top-Motor wird.
Aber vielleicht nicht so krass, weil natürlich Honda nur Toro Rosso beliefert.
Ja, aber glaube, das ist ja der Masterplan. Wenn das
mit natürlich so wollen sie dann auch
zu Red Bull geht,
ja,
genau.
Ja, natürlich. Aber Renault hat natürlich keinen Bock mehr auf Red Bull und die bauen sich ja natürlich jetzt mit McLaren halt ihr neues Baby so quasi auf. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie Red Bull nächstes Jahr ist, weil ich glaube schon, dass McLaren bei denen dann ein bisschen höher im Kurs steht. Und aber interessant wäre natürlich, wenn Honda jetzt nicht Toro Rosso beliefert würde, jetzt, sondern Williams oder irgendwie sowas oder Force India. Also an sich besseres Team, ja, wo man dann vielleicht noch einen besseren Vergleich hat, weil ich glaube, Toro Rosso wird jetzt nächstes Jahr auch nicht die stärkste Fahrerpaarung haben. Ja, es deutet so ein bisschen drauf hin, weil mittlerweile kriegt Honda das so ein bisschen auf die Kette. Und wenn sie da irgendwie Power finden, dann geht's vielleicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit Renault unbedingt was wirklich falsch gemacht haben. Also das ist, der Renault ist halt ein guter Allround-Motor. Da müssen sie halt gucken, wo sie damit dann dementsprechend landen. Ich denke mal, dass sie so konsequent in den Top 10 mitfahren können um Platz 4 bis 8. Ja, also glaube nicht, dass es weiter nach vorne gehen wird. Ja, aber ich glaube, bei Alonso ist auch der Fall. Ich glaube, er versteht sich ziemlich gut mit Zac Brown. Also die beiden wirken immer so ein bisschen so wie Best Buddies irgendwie. Also ich finde Zac Brown auch ein super Typ. Und McLaren stellt sich ja so ein bisschen gerade neu auf. Also die wollen ja wieder ein bisschen cool werden. Ja, und dazu gehört natürlich auch die Indy 500 Aktion und dann nächstes Jahr Daytona, dann wahrscheinlich auch, denke ich mal, Le Mans und vielleicht noch andere Rennen, wo man dann aktiv sein wird und da passt natürlich Fernando Alonso sehr gerne rein. Übrigens, was mir mal so eingefallen ist, ich würde Fernando Alonso sehr gerne beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sehen.
Warum?
Das stimmt.
Ich glaube, das wäre doch einfach cool, oder nicht? Also es kann sich da zwar keiner leisten, aber ja, ich würde es geil finden. Fernando Alonso auf der Nordschleife, 24-Stunden-Rennen, das wäre mega.
Das wäre, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das wäre echt geil. Er soll einfach alle 24-Stunden-Rennen fahren, die so Rang und Name haben. Spa,
ja.
Nürburgring. Vielleicht machen wir selber eins. Fährt er mit. Christian bezahlt die Rechnung.
Ja, genau, 24 Stunden im Kartpalast München.
Ja, irgendwie sowas.
Können wir machen. Wenn Fernando Alonso tatsächlich kommt, das müsst ihr hinkriegen, dann zahle ich das.
Auf der Michael Schumacher Kartbahn in Kerpen. Ja, und die Eierfrau von Kerpen macht Rühreier.
Ja.
Das ist doch klar. Da könnte man ja dann auch eigentlich Ralf Schumacher noch einladen, oder? Das sind ja, was den Kartsport angeht, Best Buddies. Ralf und Fernando.
Wenn er denn antwortet. Ne?
Das wäre klasse.
Wenn er antwortet. In diesem Sinne kommen wir so langsam aber sicher mal zum Ende und möchte an dieser Stelle euch ganz herzlich Dankeschön sagen, euch allen, die ihr heute mitgemacht habt, die ihr angerufen habt, und ich glaube, man kann sagen, Ole, Christian, dieser Testlauf, der hat sich bewährt. Starting Grid Live, das gibt's nochmal.
Ja, mir hat's auch echt Spaß gemacht.
Und normalerweise mache ich das am Anfang der Sendung, aber das mache ich jetzt einfach am Ende der Sendung, weil es mich so gefreut hat. Eine wunderbare Rezension auf iTunes. Natürlich seid ihr alle eingeladen, uns bei iTunes zu rezensieren. Am liebsten mit 5 Sternen, so wie es Rocket Racer gemacht hat. Er schreibt, normalerweise bewerte ich gar keine Inhalte im App Store, aber hier mache ich mal eine große Ausnahme. Als F1-Fan ist dieser Podcast die richtige Anlaufstelle. Informative und zugleich unterhaltsame Beiträge rund um den besten Motorsport der Welt, die mich auf dem Weg zur Arbeit begleiten oder auch neben einer Runde Forza Motorsport laufen. Wenn es etwas zu meckern gibt, dann ist es die manchmal etwas hakelige Audioqualität. Ansonsten vielleicht noch eine Anregung, vielleicht bietet es sich an, mal ein Spezial über F1-Technik zu machen oder aber verstärkt auf das ein oder andere technische Update zu sprechen zu kommen. Gerade über solche Bereiche, wie funktioniert ein F1-Auto überhaupt, gibt es doch wenig detaillierte Informationen im deutschsprachigen Bereich, wie ich finde. Keep Racing und Grüße von der virtuellen Rennstrecke. Vielen Dank, Rocket Racer. Und diese Technikgeschichten werden wir machen, tatsächlich dann zu Beginn der nächsten Saison, wenn die neuen technischen Errungenschaften dann vorgestellt werden, dann werden wir auch da ein vergrößertes Augenmerk drauflegen, das ist ganz klar. Das haben wir auf dem Schirm und ich kann einfach nur sagen, danke für eure Rezension, danke fürs Mitmachen, danke auch, wenn ihr beim Tippspiel mitmacht, obwohl, da könnt ihr euch ja bei uns bedanken, wenn ihr am Ende gewinnt, nämlich die 2 Karten für den großen Preis von Ungarn 2018. Ihr könnt euch, um ehrlich zu sein, bei den Kollegen von motorsporttotal.com, Formel1.de bedanken. An jedem Rennwochenende könnt ihr mitmachen und tippen. Beim letzten Rennwochenende hat Kleisi gewonnen mit 58 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Ich gucke gerade mal, wo wir hier so stehen. Gut, Christian, bei dir muss ich gar nicht nachgucken.
Ich wollte anmerken, dass ich das Qualifying, die ersten 4 exakt richtig getippt habe, als, glaube ich, einziger.
Du, herzlichen Glückwunsch, Ole. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon gesehen, aber dann hast du im Rennen, naja, doch ordentlich federn lassen, ne?
Oh, ja, Rennen war jetzt nicht so. Aber war okay. Also bin ganz zufrieden.
Aber immerhin auf Platz 7 immer noch, ne? Vor mir. Ja. Aber nicht vor Marcel Becker. Der ist auf Platz 2.
Der hat einen Lauf.
Auf dem Weg nach Ungarn. Ich bin auf Platz 12 und Christian Nimmervoll tippt schon lange nicht mehr mit. ja, aber wir tippen natürlich hier immer, und zwar den großen Preis von Mexiko natürlich auch. Ich würde sagen, wir tippen die ersten 3 und die Pole Position, weil den Tipp, ob Lewis Hamilton Weltmeister wird oder nicht, ich glaube, den können wir uns sparen. Was denkt ihr, Christian?
Ja, den können wir uns, glaube ich, wirklich sparen. Christian, fang du mal an.
Ja.
Ich muss gerade mal überlegen.
Ja, ich tippe auf einen kompletten Washout durch Lewis Hamilton, weil ich glaube, er muss als Sieger Weltmeister werden und das wird er in Mexiko auch schaffen. Also Pole Position und Sieg Lewis Hamilton. Ich glaube, Platz 2, weiß ich nicht, Kimi Räikkönen, ich tippe mal wieder irgendwelchen Quark zusammen. Und Platz 3, Valtteri Bottas. Und Sebastian Vettel schaltet aus.
So, das tut doch mal richtig weh. Ja. Ole, was denkst du?
Also, Lewis Hamilton wird natürlich auf die Pole-Position fahren, wird natürlich das Rennen gewinnen. Und wird eine Machtdemonstration von Mercedes, auch wenn Toto Wolff natürlich wieder warnt vor dem Auto am Wochenende, dass es da wieder Probleme geben könnte. Das wird es aber nicht. Lewis Hamilton gewinnt für Valtteri Bottas und Dritter wird Max Verstappen.
Ich sage auch, dass Lewis Hamilton gewinnt und die Pole-Position erregend vor Sebastian Vettel, damit es richtig wehtut für ihn. Und dann auf Platz 3 Daniel Ricciardo. Weil ich ihn einfach auf dem Podium sehen will. Ja, würde mich freuen. Das war Starting Grid Live. Das war Nachschau zu USA, bisschen Vorschau auf Mexiko, aber vor allem viel mit euch. Und das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt, @ks_0811. Christian Nimmervoll war dabei, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Ihn erreicht unter msd_christian_n. Christian, danke, dass du dabei warst.
Ciao Kevin, ciao Ole.
Und das letzte Wort hat Ole Waschkau, dem ihr bei Twitter unter @MikeWeiss, MikeWeiss folgen könnt. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann zu einer regulären Ausgabe von Starting Grid. Ja, schönen Abend noch und das letzte Wort, Ole Waschkau.
Ganz genau. Also mich hat es auch gefreut. Das war eine sehr schöne Sendung. War schön, mit euch zu sprechen, eure Meinung zu hören. Ja, die waren auch sehr interessant und teilweise auch haben auch wirklich noch interessante Fragen und Anregungen dabei. Also ich glaube, das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß am Mexiko-Wochenende. Feiert die Weltmeisterschaft mit Lewis Hamilton. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dann gilt natürlich wie immer eins. Keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.